Heute ist Dienstag, das heißt überragender Sound, aber wir haben es diesmal auch hingekriegt, dass wir live sind. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, habt ihr eine Live-Aufnahme aus drei Perspektiven verpasst. Trotzdem lohnt sich dieser Podcast natürlich selbstverständlich. Deswegen viel Spaß bei Football Quark, viel Inhalt, wenig Masse. Hallo Tobi.
Wie geht's dir?
Überragend.
Ich habe dir die Frage geklaut, sonst fragst du mal mich zuerst, wie es mir geht.
Ja.
Überragend klingt gut. Sag mal, hast du eigentlich, unsere Stimmen klingen so entspannt durch die Kopfhörer. Ist da so ein Barry White-Filter drauf?
Nee, das sind unsere.
Diese Deep Soul-Stimme, Torben.
Du
klingst total anders durch die Kopfhörer
hier. Nee, ich klinge einfach ganz natürlich. Das ist mein ganz normaler Sound.
Aus sehr vielen Aufnahmen ohne diese Technik kann ich bezeugen, nein.
Aus sehr vielen Aufnahmen, anstatt, nee, das ist die Realität, Tobi. Ich brauche ja keine Technik, um eine attraktive Stimme zu haben.
Ich wette, du hast irgendwas eingestellt und so cooler Filter, damit deine Stimme richtig toll klingt und meine hat so stimmt irgendwie. Aber ich höre ja auch meine eigene und die klingt auch so, die klingt auch anders.
Richtig, das ist ein tolles Stimmefilter. Das ist ein tolles Stimmefilter, das ist so, ja, Leute.
Ja, na gut, okay.
Wir sollen uns auch beruhigend klingen, beruhigend für eure Ohren.
Wir sind ab sofort ein Achtsamkeitspodcast.
Ey, das so, ist.
Leute,
das
tief, ist tief einatmen, bei der Ausatmung langsam die Augen schließen.
Und einschlafen, das ist mein Problem.
Jetzt noch nicht einschlafen.
Das ist das Ding, ne? Also, wenn ich, sagen wir es so, wenn ich mich hinlege und dreimal tief einatme und dabei die Augen geschlossen habe, dann ist die Chance relativ hoch, dass ich einschlafe. Aber safe.
Ich hatte das gestern, ich habe zufällig gesehen, das ist so ein Bundle, dann kannst du dir ein E-Book kaufen und dazu gibt es das Hörbuch und dann kannst du es auch über deinen E-Book-Reader sozusagen hören.
Mhm.
Und ich dachte, das wäre eine coole Idee, vorm Schlafen gehen, einfach mal so ein Hörbuch zu hören. Das ist doch voll entspannt.
Hey, Deutschland ist Hörbuchland.
Ja, und das ist auch nicht, also ich höre ganz selten Hörbücher, ich lese lieber, aber ich dachte, das ist eine coole Idee, wenn ich es schon mal habe. Bin einfach sofort eingepennt. Also ich weiß nicht mal, ob ich sofort eingepennt bin. Ich hatte nicht das Gefühl, aber ich bin jetzt beim Hören schon irgendwie so ein paar Mal so leicht aufgewacht. Und am nächsten Tag habe ich so geguckt. Ich so, auf welcher Seite bin ich? Was ist hier passiert?
Auf Seite 2?
Keine Ahnung. Nee, ich war auf Seite 50 oder sowas. Oder was in den 40ern. Und ich hätte dir schwören können, mir wurde eine Seite vorgelesen.
Ja, das kann ja nicht sein.
Also richtig useless. Richtig useless. Also kann ich nicht empfehlen. Weil bringt ja nichts, wenn du abends einpennst.
Allgemein, also wie viele Seiten schaffst du, wenn du zum Schlafen gehen liest?
Lesen mehr.
Aber
so dabei schlafe ich nicht aktiv ein.
Ja, okay.
So, ich lege es dann bewusst weg, wenn ich merke, jetzt hat es keinen Sinn mehr und ich habe den Satz gerade 17 Mal gelesen, weil ich nicht mehr aufnahmefähig bin. Aber beim Hören pennst du halt einfach weg.
Ja, das ist definitiv so. Also sobald du mit den Gedanken ein bisschen vom Gehörten abschweifst, weißt du eigentlich, dass du gleich einschläfst.
Vorbei. Und da eignet sich eher ein Podcast zu.
Wie zum Beispiel Football Quark.
Ja.
Und deswegen hat Football Quark diese Woche sogar eine Sonderfolge, ne? Was ist der 17.? Die 17. ist dieses Wochenende.
Diese Woche ist eine Sonderfolge, ja.
Ja.
Wieder mit Björn.
Ja, zweiter Teil vom Björn Thies kommt im Laufe des Samstags auf jeden Fall online.
Zweiter Teil mit Björn und dritter Teil aus der Reihe Mentaler Druck im Leistungssport.
Richtig. Und wenn ihr das alles am Stück hören wollt, könnt ihr jetzt sogar die Football Quark Playlist Mentaler Druck im Leistungssport hören. Die habe ich nämlich erstellt.
Oh, nice.
Ja.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Und es gibt auch natürlich eine Playlist für alle Sonderfolgen, falls ihr die alle 6 bisher im Stück hören wollt.
Oh.
Ja, war fleißig.
Good Job, Tom.
Ja, das waren die ersten Playlists, die ich in meinem Leben erstellt habe.
Echt? Ja. Ich bin ein richtiger Playlist-Fanatic. Sodass es schon fast zwanghaft ist, so Playlisten erstellen.
Ich nutze immer diese Vorgefertigten von Spotify, die mir empfehlen. So, ja, das könnte dir gefallen. Und dann skippe ich immer die Lieder, die ich nicht kenne, einfach weg.
Nee, ich bin zu wählerisch. Das ist so dieser Hobby-DJ.
Okay.
Das ist so richtig. Ich passe doch jetzt. Das habe ich schon immer gemacht. Ich habe auch schon damals
CDs gebrannt. CDs,
ja, ganz, ganz, ganz viel. Ich habe sogar noch, weißt du, woran du merkst, dass du alt bist? Wenn du jemand bist, der noch vorm Kassettenrekorder saß und auf Kassette aus dem Radio aufgenommen hast und dann der Moment, wenn du tierisch geflucht hast, weil der Radio-DJ auf die Idee kam, mitten im Track einen Werbeblock zu platzieren. So ein Werbespot.
Oder halt irgendein behinderter Mensch auf einmal einen Unfall hatte auf der Autobahn und das musste unbedingt in deinem Lieblingstrack genannt werden. Das war richtig, richtige Frechheit. Ja, ich meine, der Geisterfahrer ist doch auch in 10 Minuten noch Geisterfahrer.
Ja, eben. So, und also ich meine, und der Unfall ist passiert. So, ne, mit all seinen Folgen kannst du jetzt erstmal auch nichts ändern.
So richtig makaber. Ja, davon kommen die Leute halt auch nicht wieder. Ne?
Ja, nee, ist jetzt vorbei. Also lass mir meinen Track. Warte doch bis zum Ende des Tracks. Diese 2 Minuten. Oder, na gut, vielleicht auch 5, weil damals waren Tracks noch lang.
Naja, die sind jetzt alle Spotify optimiert, so irgendwie 2,30, weil die ab der Hälfte ja irgendwie Geld kriegen. Also wir als viel zu langer Podcast wissen das, dass wenn Folgen zu lang sind.
Aber man muss sagen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die das hören. Unsere Durchhörquote ist überragend.
Ja, das ist krass. Also wenn so eine Folge bei uns irgendwie 2 Stunden geht, ne, dann hören die im Schnitt halt, wird die 1:54 gehört.
Meinst du, es liegt daran, dass die Leute unseren Podcast auch zum Einschlafen hören und einfach
nicht ausmachen? Meinst du, es läuft einfach weiter?
Läuft einfach weiter?
Ja, es kann sein.
Okay. Macht ruhig, macht weiter, hört zum Einschlafen. Nämlich als Kompliment. Wenn ihr wirklich wollt, dass das Letzte, was ihr hört, unsere Stimmen sind, danke.
Ja, vom Einschlafen. So. Danke. Überleg mal, wir beruhigen die Menschen.
Wir beruhigen. Ja, jetzt mit diesem Filter hier auf unserer Stimme sowieso.
Das ist kein Filter, das ist die Realität, Tobi. Das ist
die Realität. Na gut. Okay, ja, aber ich glaube, es klingt einfach crazy auf dem Kopfhörer, sich selbst zu hören. Ich glaube, das ist der Punkt.
Ja, das ist das. Also nochmal zur Erklärung. Wir nehmen jetzt hier wieder dienstags, nehmen wir tatsächlich in Persona auf. Und das Ganze kann man bei YouTube, Twitch und Twitter live mitverfolgen, weil wir aus 3 Perspektiven das Ganze auch noch aufnehmen. Und natürlich live übertragen. Wenn ihr also Spaß daran habt, uns beim Podcast aufnehmen zuzugucken und auch in den Kommentaren sogar noch Einfluss auf diesen Podcast zu nehmen, ja, dann schaltet einfach ein. Dienstags und jetzt sogar schon immer ein bisschen früher. Wir haben uns noch nicht so ganz eingependelt, aber so ab 19:30 könnt ihr einfach mal gucken, ob irgendwas live geht.
Ich glaube, das haut ganz gut hin, ne? Und ich glaube, wenn wir eingegroovt sind, dann läuft es so auf 19:15 wahrscheinlich hinaus.
Irgendwie ja, so. Irgendwie so. Nur noch was essen, ein bisschen was trinken. Ich würde sagen, damit fangen wir jetzt nämlich einfach an. Es geht nämlich jetzt hier um die GFL, weil wir haben nicht viel Zeit. Wir haben allgemein nicht viel Zeit und das ist eigentlich eine überragende Überleitung.
Hör auf, die mal anzukündigen.
Okay. Weil ich werde diese Überleitung jetzt all meinen D-Line-Kollegen schicken, weil das war der Standardsatz von Ini Umana, dem D-Line-Coach der New Yorker Lions, oder besser gesagt dem ehemaligen D-Line-Coach der New Yorker Lions, der jetzt zum Jahreswechsel zu den Berlin Adlern wechselt. Der hat nämlich jede Session angefangen mit: Leute, wir müssen uns beeilen, wir haben nicht viel Zeit.
Na, Insider.
Ja, das war tatsächlich, das ist wirklich ein Insider. Und deswegen, wir haben nicht viel Zeit. Bei Football Quark haben wir auch immer nicht viel Zeit, weil sonst gehen die Folgen, also wir können sie auch 3 Stunden machen, das ist gar kein Problem. Aber es ist sehr schade, dass Inni, also Coach Inni, nach Berlin geht, macht das aber aus privaten Gründen. Also der wohnt in Berlin und der ist das ganze letzte Jahr einfach gependelt und war auch komplett schmerzfrei, dann irgendwie erst um 0 Uhr unter der Woche immer zu Hause zu sein, wenn wir Training haben. Und wer schon mal in Braunschweig war, weiß, da hat man nicht nur einmal die Woche Training. Und er war vorher 12 Jahre lang da und verrückt. Wohnt in Berlin, ist auch Berliner und es ist so schade, wie ich es als Spieler finde, so sehr kann ich es halt menschlich verstehen.
Nachvollziehbarer Move.
Ja, und ich glaube, die Adler sind auch eine gute Organisation. Da kannst du es auch als Coach gut. Also, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Das denke ich auch.
Ja. Aber es gibt auch tolle Nachrichten bei den New Yorker Lions. Das Wichtigste, der Head Coach bleibt. Troy Tomlin bleibt Head Coach der New Yorker Lions und auch der Hauptsponsor New Yorker. Viele Leute glauben übrigens bei den New Yorker Lions, dass sie aus New York kommen. Verstehen nicht ganz, also das Marketing funktioniert nicht ganz. Also die checken nicht ganz, dass es halt um den Laden New Yorker geht, die das Ganze halt als Hauptsponsor betreuen, weil die ja ihren Sitz in Braunschweig haben. Die haben sich auch committed. Für die GFL und für Braunschweig als Standort und für das Footballteam. Und das ist beides überragende Nachrichten, weil ohne Troy Tomlin würde da einiges nicht funktionieren und ohne New Yorker als Hauptgeldgeber natürlich auch nicht.
So ist das bei Randsportarten, ne? Wenn der eine Sponsor fällt, ist oft vorbei.
Ja, gerade wenn es um diese Größenordnung geht. Ja. Deswegen, ich freue mich sehr. Ich halte auch von dem Headcoach unglaublich viel, muss ich tatsächlich sagen. Also ich bin, er hört diesen Podcast nicht, aber ich bin natürlich auch Fan von unserem eigenen Headcoach.
Ja, nein, ich maße mir nicht an, dort ein Urteil zu fällen, aber der Erfolg gibt ihm recht.
Das muss man tatsächlich
so
sagen.
So einfach kann man es, glaube ich, sagen.
Ja. Ja. Dann gibt es Nachrichten. Er kann sich noch als Nationalmannschaftsquarterback bezeichnen. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber er kann sich als Nationalmannschaftsquarterback bezeichnen. Sony Weißhaupt hat in Marburg verlängert. Und es gibt, wir waren auf dem Instagram-Account von der GFL. Da steht irgendwas von GFL-News, weil die ja so eine Tagung hatten von allen GFL-1 und GFL-2-Teams. Und sie sagen aber nur, dass sie konstruktive Gespräche hatten und sagen aber nicht was. Und da wir hier ein bisschen investigativ unterwegs sind.
Ganz kurz, das erinnert mich so ein bisschen an den Post. Kennst du das, wenn jemand auf Social Media postet, oh, mir geht's schlecht.
Ja.
Und dann jemand fragt, was los? Und dann der Kommentar kommt.
Nichts.
Oder nee, will ich nicht drüber reden.
Ja.
So ist das. Wir posten, wir haben uns hier getroffen und wir haben miteinander gesprochen und das war auch richtig konstruktiv. Aber wir erzählen es euch nicht. Ja, danke für den Post, danke für nichts. Ja, so, dann kündigt wenigstens an, wann oder wie oder wo ihr uns informiert über die Erkenntnisse. Aber einfach zu sagen, ja, so weißt du, wir haben hier was für euch, aber wir sagen es euch nicht. Ja, danke für gar nichts. Und danke, dass ich mir dafür den ganzen Text unter dem Post durchlesen musste, was man auf Instagram normalerweise nicht unbedingt tut.
Also da haben wir auf jeden Fall, da sind Profis am Werk.
Ja,
es tut mir leid, also ja, das war der Kommentar war zwar gemein, aber wer weiß, was da besprochen wurde und das finde ich eigentlich ganz cool. Wie gesagt, wir sind ein bisschen investigativ und wenn ihr Football Quark hört, wisst ihr ein bisschen mehr. Es gibt jetzt einen Ausstatter für die GFL. Also die GFL hat jetzt keinen festen Liga-Ausstatter, der sozusagen, wo alle Teams verpflichtend ihre Trikots abnehmen müssen, sondern sie organisieren sozusagen Sammelbestellungen, haben mit den Sonderkonditionen vereinbart. Und man hat sozusagen als Verein die Möglichkeit, diesen Ausstatter zu nutzen, kann aber natürlich auch weiterhin seinen eigenen Ausstatter nutzen und seine eigenen Sonderkonditionen vereinbaren. Und das finde ich sozusagen als Verband, sowas anzubieten, total cool.
Ja.
Weil du sozusagen jetzt auch, das ist eine wichtige Hilfestellung für die Teams, dass sie sozusagen da ein bisschen an die Hand genommen werden, ein bisschen professionalisiert werden und man ihnen sozusagen hier einen Leitfaden mitgibt und sagt, hier habt ihr auch kalkulierbare Kosten. Und ihr profitiert davon, dass vielleicht 10 Teams vom Schnitt her das Gleiche haben und dann dadurch natürlich günstiger produziert werden kann. Also
Man könnte glatt meinen, sie haben unsere letzte Folge gehört.
Könnte man meinen.
Passt auf jeden Fall perfekt.
Ja, ja.
Zu unseren Kritikpunkten vom letzten Mal.
Ja, definitiv. Vielleicht kümmern sie sich jetzt auch mal um ihre Social-Media-Accounts.
Ja, das kommt dann nächste Woche. Nächste Woche sitzen wir und sagen, übrigens, die GFL hat einen richtig tollen Post.
Sie hatten ein Video.
Ein Reel.
Das wäre krass.
Das wäre crazy. Ja. Das wär richtig witzig. Dann würde ich wirklich behaupten, das hört jemand.
Ja, also
das ist dann kein Zufall mehr.
Allgemein kann man schon sagen, dass uns Leute hören. So. Also das sehen wir an unseren Streaming-Zahlen.
Ja, aber auch dann die Leute in den Funktionen, wo es dafür relevant ist. Und dann fühle ich mich bestätigt. Das so ein bisschen, weißt du, was krass war? Wir waren letztens im Urlaub und ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendwas hatten wir angesprochen und dann habe ich 5 Minuten später dafür Werbung aufs Handy bekommen. Und ich so, okay, na gut, ist jetzt nicht großartig überraschend.
Eben,
so,
dann das passiert häufiger.
Ja, genau, dann haben wir am Tisch was ausprobiert und mal so ein richtiges Random-Produkt gesagt. Eierbecher. So, und dann alle so, boah, ich hätte gern Eierbecher. Eierbecher sind schon was Tolles. Eierbecher sind schon cool. So ein richtig toller Eierbecher. 2 Minuten später hatte ich Werbung für einen Eierbecher. Und das habe ich normalerweise nicht in meinem Instagram-Feed. Das fand ich crazy. Wie bin ich drauf gekommen? Ach so, sie hören uns und deswegen
kommen
die Veränderungen. Football Quark ist verantwortlich. Nein, aber auffällig ist es. Okay. Ja, sonst, also die haben jetzt einen Ausstatter, an den sie sich wenden können,
genau
alle
so.
Teams.
Richtig. Und anscheinend ist das auch die neue Herangehensweise des Verbands, dass man den GFL-Teams wirklich ein bisschen helfen möchte, aber sie halt auch nicht in irgendeinen Zwang setzt und sagt, ihr müsst, sondern hey, diese Möglichkeiten gibt es, das haben wir für euch organisiert, wenn ihr es nutzen wollt, nutzt es, wenn nicht, dann nicht.
Und das Prinzip, ich weiß, kann man den Namen des Ausstatters nennen? Kennt man den?
Also ich habe Erima im Ohr.
Ja.
Weiß jetzt aber nicht ganz, da weiß ich tatsächlich nicht ganz genau, ob es stimmt.
Ja, und es ist auch völlig, völlig egal, wer der Ausstatter ist. Es geht ja um dieses Gemeinschaftsgefühl.
Genau.
Und wenn dann alle Teams aus der Liga, aus beiden Ligen, GFL 1 und 2, den gleichen Ausstatter haben, wie cool ist das denn?
Das wäre krass.
Völlig egal, ob das ein Haken ist, 3 Streifen oder halt, was hat die Riemer, so ein komisches, so wie so ein Flügel,
so ein Möchtegern Adidas-Ding.
Ja, nur so irgendwie so wie so ein VR, ist auch völlig egal.
Ja.
Völlig egal.
Ja, also wie gesagt, die sind nicht verpflichtet, aber ich glaube, vielen Teams, vielen Organisationen hilft sowas. Ich würde sagen, wir kommen zu ELF.
Aber ja, ganz kurz, also New Yorker darf weiter New Yorker Sachen tragen.
Natürlich.
Natürlich. Deswegen, das war wahrscheinlich der einzige Grund, warum nicht der Zwang kam. Braunschweig hat gesagt, nee, Leute, wir können jetzt hier nicht mit dir rüber rumlaufen.
Das ist ja viel teurer. Ja, richtig, außerdem ist Banane. Leute, das ist viel, viel teurer.
Ja, wenn dein Hauptsponsor auch zufällig Textil herstellt, wäre das schon ziemlich blöd.
Das ist schon nice. Also muss man nochmal sagen, also okay. Leute, wechselt nach Braunschweig, kriegt er Klamotten.
Das stimmt. Okay, GFL. Das war die GFL, oder?
Richtig. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur European League of Football. Und da würde ich einfach nur vorlesen. Da ist wieder so viel passiert.
Okay, hau raus.
Also Tim Henney kommt zu den Sea Devils. Evan Ciboa hat bei den Sea Devils verlängert. Der Franzose Kevin Fortz wechselt von den Potsdam Royals zu den Sea Devils. Benji Barnes, der hier auch schon mal im Podcast gesprochen hat, wechselt von den Frankfurt Galaxy innerhalb der ELF zu den Stuttgart Soars. Der hat früher mal bei Braunschweig gespielt. Die Barcelona Dragons haben César Brugnani re-signed als Receiver, haben den Franzosen Benjamin Plou verpflichtet. Der war unter anderem in Finnland, hat aber auch schon mal in der CFL trainiert bei den BC Lions, aber immerhin. Und also das ist schon mal eine krasse Leistung, würde ich sagen. Dann Marvin Pinter wechselt von den Cologne Crocodiles zu Rheinfire. So rum ist es richtig. Nicht umgekehrt. Und von den Düsseldorf Panthers wechselt Football-Quark-Sprecher Kevin Feuzig zu den Cologne Centurions. Von Düsseldorf Panthers zu den Cologne Centurions. So rum ist es richtig. So. Ey, die beste O-Line, die es in der ELF gab, wird durch Kevin Feuzig noch besser. Muss man einfach so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was ich witzig finde?
Einiges.
Einiges.
Ja, mich zum Beispiel.
Ja, dich finde ich auch witzig. Also auf ein netter Atom. Also so einiges finde ich witzig, aber was ich in dem Fall hier witzig finde, ist, du hast zweimal gesagt, so rum ist richtig. Ja, und andersrum passiert auch nicht so oft in letzter Zeit, ne? Also ja. Wenn, dann geht die Laufrichtung von GFL.
Bei mir ging es tatsächlich so in die Richtung Cologne Crocodiles, Cologne Centurions, Düsseldorf Rheinfire, Düsseldorf Panthers.
Wie viel Teams einfach auf einem Haufen dort sind.
Richtig. Hast du ja noch Langfeld und den ganzen Bums, ne?
Das ist schon verrückt. Wie viel hochkarätige Teams dort sind. Also da hast du echt kein Problem, Team zu finden und auf hohem Niveau zu spielen.
Ja.
Was ein Luxusproblem.
Ja, definitiv. Ich habe ja ehrlich gesagt, man stalkt ja immer so ein bisschen, ne? Bei Kevin bin ich davon ausgegangen, dass er eigentlich zu Rheinfire geht. Aber ich muss.
Das ist wohl falsch.
Richtig, meine Stalking-Skills waren nicht so gut. Ich habe nämlich gedacht, er hat mit dem und dem trainiert, der spielt jetzt bei Rheinfire. Dann spielt er da bestimmt nächstes Jahr auch. Das war so mein Denken, aber es hat nicht funktioniert.
Vielleicht hat er auch erkannt, Torben stalkt mich. Nee, jetzt mal aus Prinzip das andere.
Richtig,
das war nicht einfach nur, um Torben zu ärgern. Eigentlich wollte ich für ein anderes Team spielen, aber nur um Torben zu ärgern und ihm zu sagen, man stalkt nicht, gehe ich jetzt dahin.
Ich glaube, Kevin Freuzig interessiert sich nicht dafür, wie sehr ich seine Instagram-Story verfolge.
Ja, das denke ich auch.
Sagen wir so, ein Kevin Freuzig interessiert sich nicht dafür. Okay. Nein, aber ich freue mich für Kevin, weil das Witzige ist, er spielt jetzt wieder mit Julian Völker zusammen und die beiden haben in Langfeld zusammengespielt, haben in Japan zusammengespielt, haben bei den Lions zusammengespielt und spielen jetzt auch wieder zusammen. Immer mal wie, also die haben sich die Wege einfach jetzt schon irgendwie das vierte Mal gekreuzt.
Ja, das ist cool.
Also von daher sehr, sehr cool. Freue mich für beide. Schöne Grüße an Julian an dieser Stelle.
Das ist eine schöne Story. Ja. Sowas gefällt mir. Und sowas zeigt, wie klein die Footballwelt außerhalb der USA ist.
Definitiv. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den NFL-News.
Ja, auf jeden Fall. Let's go. Da fangen wir, würde ich sagen, mit einer sehr traurigen Nachricht an, die wir an dieser Stelle erwähnen müssen. Du guckst mich so fragend an.
Ja.
Demaryius Thomas.
Habe ich mitbekommen.
Ja. Mit 33 verstorben. Tot in der Wohnung aufgefunden. Man weiß nicht, warum. Man vermutet, aber das sind nur Spekulationen und eigentlich gebe ich darauf nicht so viel, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, was so die Theorie ist. Er hat einen Autounfall, meine ich, vor 2 Jahren. Ist zu schnell gefahren und man vermutet, dass das Spätfolgen sein könnten.
Ja, okay, krass.
Also es ist nur eine Vermutung. Ne? Demaryius Thomas kennt man auch selber noch. Krasser Receiver für die Denver Broncos. Super Bowl Champ mit dem Denver Broncos geworden. 5-mal Pro Bowl. Es war schon ein großer Spieler, aber unabhängig davon, dass es völlig egal ist, wie gut er als Spieler war, so oder so, wäre das eine traurige Nachricht. Ich fand auf jeden Fall sehr cool, wie die Broncos sich im letzten Spiel da verhalten haben. Also die sind ja mit dem ersten Snap aufs Feld und hatten nur 10 Spieler auf dem Feld.
Ja.
Und einfach als Zeichen, dass er immer noch bei den Denver Broncos ist. Und jetzt 10 Spieler aus dem aktiven Roster der Denver Broncos haben auch mit Thomas noch zusammen gespielt. Und insgesamt 40 Leute waren in der Organisation der Denver Broncos, als er da war.
Ja, und also der ist immer noch bekannt. Also ja, muss man ganz klar sagen dann.
88 war er auch irgendwie aufs Feld gemalt, also seine Nummer. Das war schon eine coole Aktion. Auf jeden Fall eine sehr, sehr traurige Nachricht. Wie schafft man jetzt die Kurve zur nächsten Nachricht? Keine Ahnung, Joe Brady.
Also traurige Nachricht, da wäre ich sofort bei Urban Meyer.
Okay, doch noch nicht Joe Brady. Machen wir erstmal
Mach erstmal Joe Brady. Das ist eigentlich trauriger, weil über Joe Brady haben wir am Donnerstag nicht geredet. Das ist schon mal traurig.
Ja.
Und Joe Brady ist es wert, dass man es traurig findet.
Ja, Joe Brady war ja ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Offensive Coordinator an der University in Louisiana. Und ist dann OC bei den Panthers geworden, war ja sogar in Headcoach-Gesprächen. Also es gab ja schon Spekulationen, dass er irgendwo Headcoach wird. Ist er dann nicht geworden. Wäre auch, glaube ich, noch zu früh gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, als die Chargers ihn gesucht haben, habe ich auch gedacht, oh, ein ganz cooler Typ, könnte ich mir vorstellen. Ne, jung, motiviert, warum nicht? Der wurde jetzt aber entlassen. Ich meine, am 8.12. Auf jeden Fall letzte Woche so, dass wir es schon hätten erzählen können. Finde ich krass. Vor allem, weil es wir hatten ja vor der Season die Teams vorbereitet und Guy to Watch ernannt sozusagen für jedes Team. Und der einzige Nichtspieler war bei mir. Und das war Joe Brady für die Panthers. Naja, Guy to Watch kann auch negativ sein. Ne?
Really? Heißt ja erstmal nichts. Nur
beobachtet den, der fliegt raus. So habe ich es aber leider nicht angekündigt. Also wenn ihr die Folge nochmal hören solltet, dann würdet ihr auch merken.
Schlecht gealtert.
Ja, okay. Nee, Tobi hat den, glaube ich, gefeiert. Und immerhin kann man sagen, die Offense war nicht besser ohne ihn. Ob das jetzt an ihm lag, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dazu kommen wir später. Joe Brady wurde auf jeden Fall als Offensive Coordinator von den Carolina Panthers entlassen. Urban Meyer. Shad Khan, wie heißt der? Wie wird er ausgesprochen?
Ich hätte ihn Shad Khan genannt.
Shad Khan.
Wir sind in Amerika und er hat sowohl ein amerikanisches als auch ein englisches Profiteam. Jack, nicht Jack.
Ja, S-H-A-D, Shad Khan, wie auch immer. Ja. Der Besitzer der Jaguars hat gesagt, dass er noch keine Entscheidung hinsichtlich des Head-Coaching-Postens treffen will.
Er möchte keine überschnellte Entscheidung treffen, so hat er das ausgedrückt.
Ja.
Hastig, hat er quasi gesagt.
Ja, passt jetzt nicht. Ja. Hör auf damit. Ja, wir wollen noch weiter verlieren, damit wir einen guten Pick kriegen. Und da ist Urban Meyer eigentlich ganz gut für.
Ja, richtig, also wir bleiben bei unserer Linie. Wir wollen nicht neben Trevor Lawrence, wollen wir noch einen First Pick haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe dich letzte Woche gefragt, kannst du dir das vorstellen? Back-to-back, Jaguars, First Round, First Pick. Du meintest noch, Detroit muss auch irgendwie noch was leisten, damit es nicht so kommt. Aber ich glaube, die Jaguars tun auf jeden Fall nichts dafür, dass es nicht so kommt. Also wenn, dann liegt es nur an den Detroit Lions, dass sie nicht den First Overall Pick kriegen, aber nicht an den Jacksonville Jaguars selbst, weil da liegt ziemlich viel im Argen und Urban Meyer nimmt sich ganz schön viel raus. Aber ich glaube, dazu würde ich sagen, gehen wir nochmal ein bisschen vertiefend ein, wenn wir bei dem Jaguars-Spiel angekommen sind.
Weiß ich nicht, vielleicht will ich mich dann auch schon nicht mehr aufregen.
Auch gut, dann ist dieser Podcast nicht so vergiftet. Ich glaube, wir haben beide eine nicht allzu gute Meinung zu Urban Meyer. Das vertiefen wir aber später. Was ist noch neu? Logan Thomas, der Tight End von Washington, hat sich verletzt. Das wussten wir schon, aber jetzt ist auch bestätigt, dass es ein Kreuzbandriss ist.
Ja.
Was sehr schade ist. Was wirklich auch dem Team wehtut, was eh schon verletzungsgebeutelt ist, so wie viele Teams, aber Washington besonders. Und dieses Team hat immer wieder gezeigt, wie resilient es doch ist und hat auch Verletzungen verkraftet. Aber so langsam wird es zu viel.
Hast du dir resilient als Wort aufgeschrieben, dass du es benutzen möchtest?
Tatsächlich nicht, aber ich habe das schon mal benutzt und da hast du mich das Gleiche gefragt. Entschuldigung, dass ich einen guten Wortschatz habe.
Dass ich ein eloquenter Typ bin.
Das siehst du. So sagte der Typ, der eloquent benutzt. Okay, ja, was haben wir noch? Also ich habe sonst nichts großartig Nennenswertes mehr. Nichts, was wir nicht noch in den Spielen besprechen. Ja,
so Kleinkram. Am Donnerstagspiel soll Keenan Allen wieder bei den Chargers mitspielen.
Ja, das hoffe ich auch. Das brauchen sie auch. Das wird auch echt, ich glaube, da muss ich mich zwingen, das zu gucken, Dorm. Ne? Also Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers.
Kann ein cooles Spiel werden.
Also selbst als Nicht-Fan könnte man da schon überlegen, wenn es in die Wochenplanung passt, dafür wach zu bleiben. Weil das wird ein Spektakel.
Ja, also ich hab mich bei Tobi schon entschuldigt, hier, dass ich nicht wach bleiben kann, weil ich am Freitag früh raus muss. Aber...
Ja, ich muss nicht ganz so früh raus. Und mit Vorschlafen könnte es klappen. Ja, ich muss das gucken.
Also, weißt du eigentlich, dass Vorschlafen nicht funktioniert?
Naja, lass mich in Ruhe. Vielleicht. Ich schaff's auch nie.
Ja, also es ist auch...
Also du kannst mir das eigentlich schlecht reden, weil es funktioniert bei mir nie.
Ja, also das ist, es ist auch einfach nicht möglich. Also es ist definitiv nicht möglich vorzuschlafen.
Ja, du kommst halt auch gar nicht so richtig in die Tiefschlafphase. So, ja. Wenn du gerade reinkommst, klingelt halt der Wecker und denkst du so, ja, ich habe jetzt hier halt gedöst. Also die Zeit hätte ich auch anderweitig nutzen können, weil erholt hat mich das ganz bestimmt nicht.
Ja, das ist einfach nur unangenehm.
Okay.
Deswegen, ich würde sagen, weißt du, was jetzt kommt?
Ja, aber mach.
Sei nicht so. Hallo, das sind unsere Werbepartner.
Da ja, na, natürlich.
Bisschen, die können wir ein bisschen nativer, nichts, ein bisschen mehr mit Enthusiasmus hier reinbringen. Ey, da können wir, warte, da können wir, weißt du, was wir machen können? Ja. So, das haben die nämlich verdient.
Ey, nichts gegen, absolut gar nichts gegen unsere Werbepartner.
So.
Gegen deine rhetorische Frage jedes Mal, was jetzt kommt.
Ja, ja, naja, irgendwas.
So, okay, komm, mach nochmal.
Komm her. firstdown.eu, Quark 10, 10% sparen. Bei firstdown.eu könnt ihr gerade auf NFL Caps, Draft Caps, Beanies, Wintermützen und alles andere, was ihr euch auf den Kopf setzen könnt, 10% sparen. Mit Quark 10. An dieser Stelle vielen Dank für diese Kooperation. Werbung Ende.
Ja, sehr schön. Dieses Lächeln. Alle, die uns gerade live zugucken, haben es gesehen. Diese Freude bei der Werbung.
Das ist auch geil. Werbung ist cool.
Tom, was war deine größte Überraschung des Spieltags?
Du versaust diese Rubrik auch, ne? Das heißt, what the fuck game des Tages.
Ah, what the fuck game des Tages.
So, du musst dieses böse Wort...
Ich werde es in meine Notizenvorlage mit einbauen. Das what the fuck game
weißt du, was jetzt
des
erst,
Tages.
Weißt du, was jetzt erstmal kommt?
Hier kommt die NFL.
Völlig richtig.
Wer es mitbekommen hat,
unsere Jingles.
Wer es mitbekommen hat, das haben wir nämlich beim letzten Mal nicht eingespielt.
Ja, du, da muss man jetzt auch dazu sagen, dass das jetzt hier alles live passiert, ne?
Ja,
also alles, während wir aufnehmen. So, ja. Da ist nichts mit nachträglich die Jingles reinschneiden, ne? Das kann man nochmal vergessen. Aber eben. Gut, dass du dran gedacht hast. Und jetzt sag mir dein What the fuck Moment oder Game.
Ich hatte da tatsächlich mehrere Sachen. Ich war erst, ey, wie konnte Tampa dieses Spiel noch fast verlieren?
Aber das galt für viele Spiele, glaube ich. Ja, also genau. Da waren echt viele Comebacks, die ja, dann entweder Comebacks wurden oder auch nicht.
Ja, aber das war krass. Dann fand ich, warum spielen die Steelers erst im vierten Quarter irgendwie No Huddle Offense? Was wir übrigens angekündigt haben bei Football Quark am Donnerstag, dass das funktionieren könnte und das ab dem vierten Quarter so funktioniert. Vorher haben wir aber nichts hingekriegt.
Ja.
Habe ich nicht verstanden. Und was ich auch nicht verstanden habe, war, wie können die Ravens so abhängig sein von Lamar Jackson?
Ich habe hier Browns Win unter anderem stehen. Das ist noch nicht mein What-the-fuck-Spiel, aber es steht hier zumindest. Jetzt hat es in die Liste geschafft. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, aber Jackson war ja auch out. Also das erklärt's und das spielt ja deiner Frage zu. Ja. Wenn ich mir denke, okay, krass, die Browns haben gegen die Ravens gewonnen. Ah ja, na gut, Jackson fehlte und du sagst, ja, okay, wie können sie so abhängig von Jackson sein? Erklärt das, warum die Browns gewonnen haben. Und das ist krass. Und man muss sagen, Huntley ist wie so eine Light-Version von Jackson.
Irgendwo, ja, ne?
Aber, also er hat es gut gemacht dafür, dass. Und er passt ja perfekt in dieses System. Ne? Aber er ist nicht Lamar Jackson und das ist gar kein Vorwurf an ihn.
Nee, das ist gar kein Vorwurf. Das Ding ist halt, die sind einfach dieses Jahr nicht so gut. Und ja. Sie brauchen schon Lamar Jackson und nicht Lamar Jacksons Cousin.
Das. Genau. Das Ding ist halt, ohne ihn haben sie kein Rushing Game. Oder es ist ein Running Team. So.
Ich glaube, die wissen gerade nicht, was sie sind. Das ist halt das Ding.
Na, es ist schon ein Running Team, wenn Jackson da ist.
Wenn Jackson da
aber
ist.
Aber er war halt nicht da.
Richtig.
Und dann kann es keiner abfangen. Keiner kann es kompensieren.
Ja, per Attempt ist Lamar Jackson die gefährlichste Waffe der NFL. Wenn man sich die Spieler über 100 Attempts anguckt, hat er den besten Schnitt, besser als jeder Running Back.
Ja, das ist verrückt.
Also das ist wirklich richtig krass.
Ja, die Abhängigkeit hat sich gezeigt. Aber was war denn jetzt, wenn du musst dich jetzt für den Moment entscheiden. Du musst dir einen aussuchen. War das?
Ich glaube, es war, also mein What the fuck-Moment war tatsächlich, dass ich bei Tampa Bay, als sie geführt haben zur Halbzeit, gedacht habe, ja, okay, spielst durch. Und dann tatsächlich überlegt habe, Overtime? What the fuck? So ungefähr lief das in meinem Kopf ab.
Ja.
Und ja. Die Jaguars haben keine Punkte gescored. Aber das habe ich eher erwartet.
Ja, also mein What-the-fuck-Moment war, als ich den Halbzeitstand von den Chiefs und den Raiders gesehen habe. 35-0.
Ja, das war krass, aber das war so, ja okay, wir sind wieder im Jahr 2019.
Tatsächlich, da kommen wir gleich zu, eben irgendwie auch nicht. Weil die Offense hatte nicht die Stats, die sie gehabt hätte, wenn wir jetzt zwei Jahre zurückreisen würden in die Vergangenheit, da hätte die Offense bei dem Punktestand ganz andere Stats gehabt, aber trotzdem, ja, also 35-0 und 48-9 am Ende, also in der Höhe.
Du willst mir also sagen, dass wenn du so ein Ergebnis siehst, du sofort so eine valide Antwort in deinem Kopf beim Start hast, vom Denken, ja, also irgendwie auch nicht. Also wenn ich mir die Statistik noch dazu angucke, nein, ich gucke mir das Ergebnis an und denke, oh, 2019,
ja, Gedanke gut, zu okay, Ende, ja, gut, Mann. Okay, aber wir sind ja well prepared und mit dem Wissen aus dieser Vorbereitung muss ich dann sagen, ja, okay, das Ergebnis täuscht.
Ja, jetzt im Nachgang sage ich das auch so. Ja.
Okay, das diskutieren wir gleich. Das hier war ja nur die Frage nach dem What-the-fuck-Moment und für mich war es die Höhe des Ergebnisses. Und,
oder wie Tobi sagen würde, die größte Überraschung des Tages.
Ja, sorry. Ja. Ist dir das zu albern? Warte, ist das zu kartoffelig, wenn ich das so sage?
Ja, wirklich, das ist so eine richtige Alman-Rubrik.
Oh Mann, und das von Torben. Okay. Ja,
genau, das ist halt, das macht das Ganze nicht besser.
Wir verlassen diese Rubrik jetzt auf der Stelle und widmen uns den einzelnen Spielen, würde ich sagen. Und wir fangen an mit dem Donnerstagsspiel. Die Pittsburgh Steelers gegen die Minnesota Vikings. Und das haben die Vikings 36-28 gewonnen. Und man fragt sich, können die Vikings nicht einfach mal irgendwas souverän zu Ende bringen? Also einfach mal, ich meine, du führst 29-0 im dritten Quarter und das Game endet 36-28. Zwar für dich, aber
immerhin.
Bitte?
Immerhin, das ist ja schon eine Entwicklung und das ist ja schon mal krass. Aber ja, so hatten die Fans halt auch was zu gucken.
Ah, das ist das Argument. Die Fans von uns müssen leiden, sonst ist richtig. Das nicht die Vikings-Erfahrung.
Eben, die sagen, die Vikings-Erfahrung, das ist tatsächlich so ein Element.
Ja, Mann, diese Saison auf jeden Fall. Aber der Unterschied zu vielen anderen Spielen ist, sie haben es trotzdem noch gewonnen. Aber es zeichnet sich auch ab, dass sie oft eine starke Halbzeit haben und dann passiert irgendwas. So, yeah. Was passiert dann? So, in der zweiten Halbzeit, Kirk Cousins 2 Interceptions, 11 Strafen kassiert. Ja, so passiert das dann.
Das Ding ist halt, er hatte vorher die ganze Saison über nur 3 oder so.
Genau. Ja, er hatte die wenigsten Interceptions. Das ist ja crazy, wenn man das bedenkt. Also 2 Second-Half-Interceptions. Das fand ich verrückt. Und am Ende können sie sich bei Harrison Smith und Xavier Woods bedanken, die den Einwurf von Big Ben auf Pat Freiermuth, den Tight End, vereitelt haben. Der ging uns so ein kleines, fast geschlossenes Fenster und die beiden haben es gecovert. Das hat größeren Schaden verhindert. Und hätten die Steelers gescored, wäre es der größte Comeback der Season gewesen.
Haben sie nicht.
Also good job Harrison Smith und Xavier Woods an dieser Stelle. Habt ihr gut gemacht. Ich bin ein riesen Harrison Smith Fan.
Merkt man gar nicht.
Merkt man nicht. Gut.
Und wer war dein MVP des Tages? In diesem Spiel?
Ja, Dalvin Cook.
Ja?
Willst du jetzt wen anders sagen?
Nee, aber ich will das nur mal hören. Das hat 222 Scrimmage Yards.
Das ist verrückt, ne?
Das ist richtig viel.
205 Rushing, 2 Touchdowns bei 27 Attempts und dann muss man ja auch bedenken, dass er verletzt war. Es war ja überhaupt fraglich, ob der spielt.
Richtig so. Ja, der war nicht bei 100%.
Ja, aber das sieht sehr stark nach 120% aus.
Ja, richtig. So, das ist schon krass. Also das ist schon sehr, sehr krass und wenn du so einen starken Runner hast, Respekt.
Ja, macht das halt den Unterschied. Und jetzt stell dir mal vor, die hätten verloren mit so einem Runner. Das wäre schon richtig bitter. Und die Steelers Run-Defense ist damit die drittschlechteste der Liga nach diesem Spiel. Das ist auch etwas, wenn du an die Steelers denkst, denkst du irgendwie immer an Defense.
Ja, Defense.
Defense und Running Game, aber primär denke ich bei den Steelers an Defense. Das ist mir auch wegen dem Steel Curtain irgendwann aus einer Zeit, wo ich noch nicht geboren war. Aber das Image ist halt geblieben, was gar keinen Sinn macht, weil sich Teams ja auch ständig verändern und es keinen Sinn macht, einem Team eine Identität zuzuschreiben, die auf einer Mannschaft basiert, die seit 40 Jahren so nicht mehr auf dem Feld stand. Ne?
Ja,
aber trotzdem, man denkt an Defense.
Und das Run Game, das Offense Run Game der Steelers dieses Jahr ist halt auch kürzer.
Durchwachsen, ne? Fing mal ganz gut an, aber dann ging es steil bergab.
Also im Blocking ist die O-Line die zweitschlechteste, im Run-Blocking ist die O-Line die zweitschlechteste der Liga.
Ja, ich will nicht sagen, dass es überragend war, aber es war mal zwischendurch okay. Zumindest. Einigermaßen. Ja, okay.
Also zweimal gegen die Jets gespielt.
Okay.
Das habe ich mir gerade ausgedacht.
Das funktioniert auch nicht.
Ja, das geht nicht.
Sind ja nicht in einer Division, Tom. Ja. Das weißt du natürlich. Ja, aber
das war der Witz.
Ja, so kann man sich jetzt auch retten.
Ja, ne? So, das war der Witz.
Auf jeden Fall. So. Weißt du, wer auch ein Witz war? Dann machen wir doch hier gleich den Übergang. Bleiben aber in dem Spiel. Chase Claypool. Das war auf jeden Fall auch ein absoluter Witz. Wie kann man denn, wenn man den No-Huddle spielt und einen Punktestand hinterher rennt, einfach einen 7-Yard-First-Down so hart feiern und deine Mitspieler kommen schon und sagen, Digga,
was? Hör auf damit.
Du halt auf ihre Zampeln, Mann. Ja. Komm, scheiße nochmal. Was ist das für eine Draft-History der Pittsburgh Steelers? Antonio Brown? Absoluter Hirnfurz irgendwann, ja. Dreht völlig ab. Juju Smith-Schuster ist nur am Rumdancen und auf TikTok. Ist deshalb auf jeden Fall Protagonist auf dem NFL-Memes-Instagram-Account. Und jetzt macht Chase Claypool so einen Shit.
Naja, das ist, man spricht halt auch von schlechtem Einfluss.
Der, vielleicht liegt da irgendwas im Magen. Ja. Der hat doch, Chase Claypool hat auch irgendwann mal irgendwas gepostet und wurde dann richtig dafür zerrissen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ist auch völlig egal. Ist auf jeden Fall eine dumme Sache, kannst du eigentlich nicht machen, ne?
Ja, aber er war der beste Receiver der Steelers an diesem Tag.
Ja, gut.
Besser als Deonte Johnson und den hatte ich als Start.
Bisschen traurig. Mein Start hat auch nicht funktioniert. Und mein Sit war auch nicht
also,
so nice.
Also er war okay. Also ich würde immer noch sagen, es ist okay gewesen, aber es war.
Man kann
es. Es geht nicht als Tipp durch. Er war halt okay.
Es kommt darauf an, wen du dafür gebencht hast.
Ja, genau. Also, so.
Das ist dann Auslegungssache.
Du musst halt schon gucken, so, es könnte sein, dass dein Benchplayer mehr Punkte gemacht hat.
Auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall lang genug über das Spiel geschnackt. Vikings gewinnt endlich mal souverän, weil das Spiel hättet ihr sehr früh eintüten können. Und Steelers. Ja, vierte Quarter reicht nicht. Ja. Sonntagsspiele. Na, kommen wir doch gleich zu einem Spiel, was wir schon angerissen haben. Die Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Und das haben die Cleveland Browns 24-22 gewonnen. Und die Frage ist, ist da noch Playoff-Hoffnung in Cleveland? Oder war das jetzt hier,
also du
verdrehst die Augen?
Ja, ich möchte jetzt hier nicht, also ich möchte nicht annähernd den Glauben erwecken, dass ich auf den Browns-Hype-Train aufsteige.
Du meinst zurück?
Zurückkehre.
Ja.
Ich fühle mich auf meinem Hype-Trains, auf den ich so bin, bei den Bengals, den Patriots und allen anderen Teams, die nicht die Browns sind, nämlich eigentlich ganz wohl. Und ich freue mich, dass sie gewonnen haben. Das hat mich auch irgendwo gewundert. Dann habe ich mir mich aber schon wieder gefragt bei den Ravens, warum haben die nicht Rashad Bateman schon länger mal als Receiver so eingesetzt? Also, weil der war krass.
Hat auf jeden Fall funktioniert mit 103 Yards bei 7 Catches.
Ja, der war krass. Den haben sie dieses Jahr erst gedraftet.
Ja, ich habe den auch schon als Rookie gefeiert. Ich habe irgendwann mal eine Umfrage auf Instagram gemacht. Mhm. Welcher Rookie hat mehr Erfolg? Moore oder Bateman, glaube ich, waren die beiden Kandidaten. Das ist jetzt offensichtlich Moore.
Ja,
aber
ja.
Bateman hat gezeigt, dass wenn man ihn früher so eingesetzt hätte,
also
er auch in dieser Rubrik.
Bateman hat auf jeden Fall gezeigt, dass die Frage berechtigt war.
Ja, das auf jeden Fall auch.
So. Und bei den Browns habe ich mich schon wieder gefragt, also Chubb konnte nicht laufen. So, der Ernest Johnson konnte laufen, ja, aber hat aber auch nur 4 Carries oder so gehabt. Ja, also dieses ganze Spiel hat irgendwie für mich gar keinen Sinn ergeben und trotzdem haben die Browns dieses Spiel, wo eigentlich doch relativ wenig gepasst hat, dann doch gewonnen, weil die Ravens mehr Fehler gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Also, und die Browns Offense hat seit dem 17. Oktober nur einmal mehr als 17 Punkte gescored.
Ja,
das waren 41 gegen die Bengals und davor hatten sie gegen die Chargers dieses hohe Spiel, was sie dann trotzdem verloren haben. So, aber das einmal. Und in diesem Spiel kann man jetzt sagen, hey, Sekunde, sie haben noch 24 Punkte gescored. Ja, aber es war auch ein Defense-Touchdown dabei. Fumble von Miles Jarrett, der aufgehoben wurde und dann. Miles Jarrett hat ihn, glaube ich, sogar aufgehoben.
Das war krass. Genau, also er hat den selber gesackt. Ja. Also wirklich forciert, dann den Ball kontrolliert und dann damit eingelaufen. Also es war schon ein geiler Move.
Er hat alles gemacht. Aber ja, wenn du den Touchdown subtrahierst von den 24, bist du wieder bei den 17.
Ja.
So, ne? Und,
ja, also kannst
jetzt habe
also,
ich gerade überlegt, ob ich einen Fehler gemacht habe, aber nein.
Du bist
bei den 17.
Du musst halt einfach sehen, dass du für diesen Sieg die Browns nicht hypen kannst.
Nee, absolut.
Weil dieser Sieg gibt dir keine Baseline für irgendwas. Worauf wollen sie jetzt aufbauen? Dass Miles Garrett diesen Spielzug wieder hinlegt? Das kann ja nicht sein.
Ja, genau. Und du hast gegen Baltimore gespielt. Das ist die 31 gerankte Pass-Defense. Und es war das erste Game ohne Marlon Humphrey, ihrem besten DB. Und Baker Mayfield wirft für 190 Yards. Das kann ja auch irgendwie nicht sein, ne?
Richtig, und du musst halt dann auch immer wieder sagen, also die Ravens spielen den ganzen Tag Man an sich, wenn du es runterbrichst.
Ja.
Spielen dann mit ihrem zweiten Secondary-Anzug, wo 3 von 4 eingeplanten Startern verletzt sind und deine Receiver werden trotzdem nicht eingesetzt. Also Donovan Peoples-Jones, der hat funktioniert. So viel, da gehe ich mit. Aber
ja, aber 190 Yards.
So, genau, Punkt. Das war der Einzige, der halbwegs funktioniert hat.
Ja, wenn man bedenkt, was da sonst noch rumläuft.
Ne? Also ich erwarte da von einem Landry mehr, ich erwarte von einem Hooper mehr, ich erwarte von einem Jorgu mehr, ich erwarte...
Ja, definitiv. Die Liste war jetzt lang genug.
Richtig, und das waren also Titans. So. Das kann eigentlich
nicht
sein.
Ja, das reicht halt einfach nicht. Und die Frage ist halt auch, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn Lamar Jackson sich halt eben nicht mit dem ersten Play im zweiten Quarter verletzt hätte. Dann hätten wir hier wahrscheinlich ein anderes Ergebnis. Soweit würde ich mir aus dem Fenster lehnen.
Ja, definitiv. Deswegen, also für die Ravens tut es mir leid.
Ja, vor allem.
Für die Browns, ja.
Ich meine, der wurde vom Feld gefahren. Dann ist es immer schon mal ein bisschen ernster. Und bei den Ravens geht es halt auch noch um die Playoffs. Ich meine, irgendwie sind alle Teams in der NFL gerade 7-6 oder so.
Ja.
So gefühlt alle. Und der restliche Spielplan der Ravens, Packers, wow. Bengals, Rams, uff. Ja, und Steelers, okay. Aber, nee. Aber 3 von 4 sind aber richtig böse.
Und Steelers kann halt auch mal blöd werden.
Ja, natürlich. So. Kann immer mal blöd werden. Ne? Von daher musst du auch aufpassen. Und wäre witzig, wenn sie einfach irgendwie gegen die Packers, Bengals und Rams gewinnen oder zumindest 1 von den 3 oder 2 und dann gegen die Steelers den in Anführungsstrichen sicheren Sieg holen müssen und dann verlieren. Das wäre auf jeden Fall richtig bitter. Wen wir hier auch noch erwähnen müssen, weil ich einfach seine Leistung würdigen will, ist Andrews.
Titan. Ja, das stimmt.
11 Catches für 115 Yards und ein Touchdown.
Kann man machen, ne?
Okay. Also. 23 Fantasy-Punkte. Das ist schon heftig. Und kommen wir nochmal kurz zum Rushing Game, weil wir eben gesagt hatten, so ohne Lamar Jackson funktioniert da nichts. Leading Rusher Freeman mit 13 Rushes für 64 Yards. Das kann ja nie sein. Das
ist ja nix.
Wenn du ein Rushing-Team bist. Auch, also die Yards sind Mist, aber auch die Attempts sind sehr wenig.
Eben.
Wenn also du ein Team bist, was sich über den Lauf identifiziert. Naja. Gut, nächstes Spiel. Die Jacksonville Jaguars, hast du noch Bock, dich aufzuregen?
Nee, eigentlich nicht.
Okay, also die Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans und das haben die Tennessee Titans 20-0 gewonnen.
Ich muss jetzt tatsächlich sagen, ne, wir sind hier irgendwie in Woche 14 und bei den Jaguars sind Receiver in Routen gegeneinander gelaufen. Die haben sich gegenseitig über den Haufen gerannt. So, wo bin ich hier? Das ist die NFL, das ist deren Job. Und es ist Urban Meyers Job, da irgendwie mal zu regeln. Lauft Routen nicht gegeneinander. Und ich finde seine Taktik, ja, ich mikro-coache das, ich mikromanage das nicht. Das ist ja, er schiebt ja sämtliche Schuld vom schlechten Verlauf dieser Saison auf seine Koordinator und sagt halt, ja, das ist deren Job. Man muss auch Sachen abgeben können und so. Und ich denke mir so, aber ja, den Erfolg hast du damit auch abgegeben. So. Also, come on. So, es ist, im Endeffekt bist du der Head Coach und in deiner Aufgabenbeschreibung steht, mach, dass es läuft. Und wenn du siehst, dass irgendwas nicht läuft, dann ist es deine Verantwortung, dass du es fixst. Wenn du siehst, ein Koordinator hat ein Problem, dann ist es deine Verantwortung, dass du es fixst. Und also rede dich nicht da raus, sondern stell dich, wenn, vor deine Leute und sag halt, ja, egal, alles Schlechte ist meine Schuld und alles Gute, hey, die waren gut. Die machen hier einen überragenden Job, das Team stimmt. Das ist nun mal die Aufgabe des Headcoaches. Was anderes will ich nicht hören.
Genau. Du hast den Leuten zu zeigen, so, ich stehe hinter meinem Team, indem ich mich vor mein Team stelle.
Ja.
Und dann, was im Lockerroom passiert oder im Büro, das ist ja was anderes. Da kannst du deine Leute mal zur Sau machen, aber du kannst nicht einfach Fingerpointing betreiben. Das ist unterste Schublade, vor allem als Headcoach, wo du Vorbildcharakter hast. Und es geht hier nicht nur es geht hier halt eben nicht nur um seine Coaching-Leistung. Es geht einfach um so viele Dinge. Hast du gesehen, wie er der Handschlag mit Rabel, ist einfach so hin, hat die nicht angeguckt und irgendwie die Hand gegeben und die haben zusammen gecoacht. Wabe war bei Ohio State in seinem Coaching-Stuff, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. So,
lächerlich ist das.
Die haben eine Connection zueinander und selbst wenn die nicht bestehen würde, hast du deinem Gegenüber Respekt zu zollen in diesem Moment. Also irgendwann ist ein bisschen zu alt, um dieses trotzige Kleinkind zu sein, oder?
Ja, natürlich.
So, und das geht halt überhaupt nicht in der Position. Dann verliert er immer mehr seine Spieler. Marvin Jones komplett ausgerastet, hat sich mit ihnen angelegt, eine Pressekonferenz verlassen. Und was ich so über ihn gelesen habe, soll Marvin Jones so ein ziemlich peaceful, loving man sein. Also so ein richtig ruhiger Typ. Und der ist komplett ausgerastet, weil Meyer halt die ganze Schuld bei den Wide Receivers ablehnt. Ja, die spielen nicht stark, aber das hat unter anderem mit dieser sehr unkreativen Offense zu tun.
Und richtig, weil andere schlechte Receiving Corps, also vor der Saison hätte ich dir gesagt, hey, das Receiving Corps ist nicht gut, aber okay.
Ja, und hat Talent.
Genau, und hat Talent. Aber du siehst, andere Teams haben weniger Talent als die Jaguars, setzen die aber kreativer ein.
Ja, und machen ihre, also ich sag mal, die Lions haben wahrscheinlich weniger Talent auf Receiver.
Ja.
So, aber Campbell würde halt niemals sowas bringen, weil der ist genau das Gegenteil von Urban Meyer. So, der würde für alle seine Spieler wahrscheinlich vor eine Kugel springen. Ne?
Richtig.
So hat man zumindest das Gefühl. Ja, und dann habe ich lieber so einen Coach auf jeden Fall. Also der hat seine Spieler verloren, der wirft seine Assistant Coaches vor den fahrenden Bus. Der kennt seine Spieler nicht. In der Pressekonferenz sagt er, ja, das ist aber wieder Pressekonferenz. Das ist
Pressekonferenz.
Die ganze Zeit hin und her switchen. Nee, da hat er auf jeden Fall gesagt, ja, der Safety, Andrew Sisko, ja, der hat ja hier auch jetzt ein paar Snaps bekommen und da hat er sich auch eine Entwicklung und so. Ja, der hat halt 0 Snaps, der hat gar nicht gespielt. Ja. So was labert er da für Bullshit, ne?
Ja.
So, und das geht halt nicht. So, und jetzt auch genug über Urban Meyer aufgeregt. Mir tut auf jeden Fall Trevor Lawrence leid, ne?
Ja,
der hat ein mieses Spiel. 0 Touchdowns, 4 Interceptions. Der hat dabei doch kein Running Game. Acht Rushing Yards im ganzen Spiel? Ja gut, läuft halt nicht. Und dann entlaste Lawrence doch mal bitte einfach. Ich meine, 40 Attempts, es läuft nicht. Ja, irgendwann wirft er dann halt mal die 4 Interceptions. Interception. Dann gab es halt auch viele Drops auf Seiten der Receiver, Penalties. Da ist einfach der Wurm drin.
Ja, absolut. Und da, richtig, ich würde tatsächlich sagen, da liegt es am Coach. Und wir haben jetzt noch gar nichts zu den Titans gesagt. Normalerweise, wenn Teams zu null irgendwo gewinnen, dann lobt man immer das andere Team. Ich kann die Titans jetzt hier auch nicht loben, weil die Jaguars waren wirklich, das war nicht gut. Und die Titans waren eigentlich auch nicht gut. Sie haben nur einfach ein stabileres Korsett an Spielern und ein stabileres System, was halt dann doch funktioniert oder eher funktioniert. Und deswegen...
Was ich bei den Titans auch kritisieren muss, wenn ihr euch den Ball schon holt mit der Defense, dann müsst ihr auch was draus machen. Und aus 4 Interceptions haben sie 3 Punkte geholt.
Eben.
Ja, und das ist halt zu wenig. Ich sag mal, gegen Jacksonville reicht das am Ende. Aber in den Playoffs reicht das dann eben nicht mehr. Dann verlierst du genau aus diesem Grund, weil du aus deinen Turnovers nichts gemacht hast.
Für mich sind die auch kein richtiges Playoff-Team, muss ich leider sagen.
Ja, und vor allem, was ich jetzt hier gerade als Statistik angeführt habe, das zeigt sich ja auch in den letzten Wochen. Ich sag mal, gegen New England hatten sie 0 Takeaways mit der Defense, aber New England hatte 5 Fumbles geforced. Ich weiß gerade nicht, wie viel sie davon ergattert haben, aber 5 Forced Fumble und 1 Interception verloren. Sie selber, wie gesagt, 0. Ne, in die Woche davor gegen die Houston Texans hatten sie keinen einzigen Takeaway, aber Houston 4 Interceptions und 2 Fumbles geforced. So, das ist immer eine positive Entwicklung. Jetzt haben sie ein positives Verhältnis von 4-0.
Ja, aber gegen die Jaguars.
Aber halt, jetzt sind wir wieder bei dem Gegner gegen die Jaguars. Ne? Und dann nur 3 Punkte rauszuholen. Ja. Das ist ein Kritikpunkt. Und das dürfen sie nicht machen gegen andere Teams. Da müssen sie aus diesen Takeaways Profit schlagen.
Ja, das ist halt das Ding. Und wenn du gegen die Jaguars spielst, wo wahrscheinlich die Titans die Spielzüge mit ansagen können.
Ja.
So, das ist ja das Ding, da weiß, es ist drin und lang, okay, gut. Also, du läufst eine Go-Route, ja. Okay, du läufst ins Land? Ey, nee, du stehst falsch, du musst ja einen Fuß nach vorne nehmen. So stelle ich mir das ungefähr vor.
J.J. Watt hat mal über Philip Rivers gesagt, die coolste Erinnerung, die ich an ihn habe, war, als er einen unserer Linebacker angeschissen hat, von wegen, ey, du stehst falsch, du blitzt ins falsche Gap. Und J.J. Watt meinte, das war richtig. Ja. So stelle ich mir das vor, wenn du Defense gegen die Jacksonville Jaguars spielst. Der Corner denkt sich, na gut, okay. Wie in Deutschland, na gut, es gibt jetzt hier 2 Möglichkeiten, der läuft die Route oder die. Ah, er steht so. Ah, okay.
Da steht er wohl so.
Oh, Trevor Lawrence gibt ein Audible, was wahrscheinlich schon ein Widerspruch in sich ist, weil er das nicht darf oder so. Ja. Ja, aber, okay, die haben einen Check. Ah, jetzt läuft er das. So stelle ich mir das vor gegen die Jaguars.
Können wir ein bisschen abdriften. Die Cologne Crocodiles hatten letztes Jahr einen O-Liner. Wenn er die Hand runtergenommen hat, dann sind sie gelaufen. Und wenn er sie einfach nur aufs Knie gepackt hat, dann sind die in eine Pass-Pro gegangen. Und das hat er halt, das war so offensichtlich, dass wir alle gedacht haben, so ist das sein Ernst? Aber ja, doch, war sein Ernst. Er hat das so gespielt.
Shit. Ich hatte mal, ich weiß nicht mehr welches Team, aber ein Receiver als Gegenspieler, der immer, bevor er einen Cut gemacht hat, so ganz komisch mit seiner Hand rumgewedelt hat. Also so, es fällt dir nicht unbedingt auf, wenn es dir noch nicht aufgefallen ist, aber wenn du es einmal gesehen hast, siehst du es immer. Und du wusstest jedes Mal schon so eine Sekunde vorher, wann sein Cut kommt und warst immer vor ihm da. Ja. Also es sind die Kleinigkeiten, aber bei den Jaguars sind es wahrscheinlich nicht mal Kleinigkeiten. Yes. Zumindest nicht auf NFL-Niveau.
Ja, wahrscheinlich geht auch das Playbook einfach rum, weil alle Spieler, die mal unter Urban Meyer gespielt haben, einfach das Playbook haben. Wahrscheinlich hat er nicht mal die Logos geändert oder so.
Ja, irgendwas war auch mit Robinson, dass Lawrence zu ihm hin musste und sagte, Robinson soll mir Attempts kriegen.
Ja, also er hat Robinson gebencht. Und
wegen einem Fumble.
Wegen einem Fumble. Also. Und Urban Meyer hat dafür auch nicht die Verantwortung genommen, sondern ey, ihr müsst dann den OC fragen, weil es ist sein Job.
Ja.
Und da denke ich mir halt schon so, nein, James Robinson ist einer deiner besten Spieler und du übernimmst jetzt die Verantwortung, ob der gebancht wird oder nicht.
Ja,
und Trevor Lawrence hat gesagt, ey, am Ende des Tages, er hat einen Fehler gemacht, aber am Ende des Tages ist er halt einer unserer besten Spieler und er gehört aufs Feld, weil er das Team besser macht. Ja. Und wenn dein Rookie-Quarterback sich so in der Öffentlichkeit präsentiert, dann weißt du halt auch, ey, auch da ist der Respekt irgendwann verloren. Und Trevor Lawrence ist jetzt nicht gerade der Typ, der öffentlich Schelte verteilt.
Ja, und ich bin da jetzt nur gerade drauf gekommen, weil du über Ohio State und Urban Meyer gesprochen hast, weil dann hat nämlich Carlos Hyde den Vorzug bekommen und der hat für Meyer bei Ohio gespielt.
Ja, und weißt du, was er gemacht hat? Gefummelt und der wurde nicht gebencht. Verrückt. Und das ist halt, das ist ein Witz.
Okay. Also,
wenn du sowas machst, dann musst du es halt auch konsequent
durchziehen. Ich zügel dich, wir kommen nicht wieder zurück zu Urban Meyer, sonst wird das hier wir haben auf jeden Fall den Folgentitel, irgendwas mit Urban Meyer. Kommen wir zum nächsten Spiel, die Las Vegas Raiders, mir lag schon wieder Oakland auf den Lippen, gegen die Kansas City Chiefs. Und das haben die Kansas City Chiefs, wie bereits schon erwähnt, sehr deutlich mit 48-9 gewonnen und einer 35-0 Führung zur Halbzeit. Und die haben niemanden an sich rankommen lassen. Die haben es einfach souverän gefinisht und am Ende mit Backups gespielt, weil es so eindeutig war. Ne?
Weißt du, was ich krass finde? Derek Carr hat im Endeffekt 5 Yards mehr erworfen als Patrick Mahomes.
Ja.
Hat dafür 13 Completions oder 21 Würfe gebraucht, um 5 Yards mehr Passgewinn zu erreichen. Und dann siehst du halt das Problem. Mahomes, wenn er geworfen hat, und er musste diesmal nicht so viel werfen, war aggressiver, aber hat auf den Punkt halt auch geworfen. Und er wurde auch 3-mal gesackt. Derek Carr wurde 4-mal gesackt. Mhm. Derek Carr war zu vorsichtig. Und dadurch wurde die Offense halt ineffektiv. So kann man es, glaube ich, nennen. Auch ein Hunter Renfrow konnte da leider nicht viel retten.
Trotz Karrierehöchstwert von 13 Catches, 117 Yards und ein Touchdown. Yeah. Das war crazy. Und der ist eine Route gelaufen. Das ist, glaube ich, schon sein Signature-Move. Da läuft er nämlich nach innen, wie ein Slant. Stoppt extrem ab. Bleibt für eine hundertste Sekunde einfach komplett stehen. Geht wieder nach außen und die klappt einfach fast immer. Der Corner, wirklich. Also wenn ein Auto zu schnell fährt und an dem anderen vorbei und erstmal wenden muss und es ist richtig, 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 sieht richtig traurig aus, dann der Corner in diesem Moment. Als würde er so im Regen stehen gelassen. Das ist eine krasse Route, also die heißt, glaube ich, das ist sein Signature-Move. Und den
heißt die Renfrow?
Ja, das wäre jetzt zu billig. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine richtig nice Route. Sorry, wir sind abgedriftet.
Das Ding ist halt, bei den Raiders kann man jetzt sagen, ja, okay, die konnten nicht laufen, aber Kansas konnte jetzt auch nicht überragend laufen. Wenn du jetzt einfach mal den Derek Gore-Run da rausrechnest,
ja
dann ist das auch unter 4 Yards pro Run. Also von daher, das war jetzt auch nicht so krass, aber Kansas hat einfach gefinished. Und 4 Fumble sind halt zu viel, wenn du irgendwas reißen willst.
Ja, der Raiders. Das Spiel war, also das ist ja das, was ich auch meine mit das Ergebnis täuscht, ne?
Ja, das Ergebnis ist wahrscheinlich eher so ein Team, so, also die Raiders waren schlechter. Das kann man so sagen, so, ne? Aber bei den Stats kann das Spiel halt auch irgendwie 28-14 ausgehen und nicht 9-48.
Ja. Ja. Aber was ich meine mit vorhin, dass die Offensivnummern täuschen, ne? Ich meine, Mahomes, du hast es schon gesagt, wenig Attempts. Es waren noch nicht viele Rushing-Attempts. Sie brauchten einfach nicht viel, weil die Defense so performt hat und denen auch gute Feldposition gegeben hat. Hill, 4-76. Kelce, 3-27. Also diese drei magischen Spieler der Offense. Ja, haben jetzt okay also ich meine,
okay.
Also Kelce und Hill, Hill war okay. Kelce war, ja gut, 3 Catches für 27 Yards. Das schafft irgendwie jeder Titan irgendwann mal. Ja. Und Mahomes war jetzt auch nicht überragend, aber braucht sie auch nicht. Die Defense hat einen Touchdown gemacht. Sie ließ nur 4 von 11 Third Downs zu. Konnte also die Offense der Raiders vom Feld halten. Forcierte 4 Fumbles. Eine Interception und die Drives der Raiders dann so aus. Fumble, Punt, 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 in Fumble, Field Goal, Touchdown, Fumble, Fumble. Und der erste Fumble war einfach beim ersten Snap. Also da geht ein Spiel natürlich schon richtig scheiße los. Josh Jacobs, erster Snap, Fumble. Bitter. Erster Spielzug und recovered von der gegnerischen Defense. Richtig bitter. Also da hing von Anfang an, da ging einiges schief bei den Raiders. Und bei den, haben wir nicht schon vor wie viele Wochen gesagt, History repeats für die Raiders?
Du hast es die ganze Zeit gesagt, ich bin da nie drauf eingestiegen.
Das war mein Mantra und jetzt kann ich sagen, 5-2 gestartet, jetzt sind sie 6-7.
Ja.
Also ich würde sagen, genauso wie in den vergangenen Jahren. Da muss man sich jetzt fragen, aber dazu komme ich später, weil das eine meiner Overreaction ist. Wie geht's weiter mit Derek Carr? Aber dazu kommen wir später.
Bei den Raiders ist jetzt echt viel passiert.
Ja, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Da können wir nachher drüber diskutieren.
Das ist übrigens ein Satz, der sich in den letzten Wochen hier eingebürgert hat. Das Fass mache ich jetzt hier nicht auf.
Ja, weil ich uns kenne, dann reden wir an 2 Stellen über das Gleiche. So, und das schluckt dann unnötig Zeit. New Orleans Saints gegen die New York Jets. Und das haben die New Orleans Saints 30-9 gewonnen. Sehr deutlich.
Ja, und es hat gereicht, dass Hill, also Tyson Hill, keine Fehler gemacht hat. Und Alvin Kamara hat einfach mal gezeigt, so, ja, ihr fragt euch, wer hier der beste Spieler auf dem Platz ist. Falls ihr es euch gefragt habt, das bin übrigens ich.
Ja.
Und es ist nicht mal knapp, um das hier nochmal deutlich zu machen. So, am meisten Talent auf diesem Feld hatte Alvin Kamara.
Absolut.
Und 120 Yards bei 27 Carries, ordentlich. 4 Catches für 25, auch gut. Und bei den Jets.
Die meisten Catches.
Ja, und bei den Jets, sorry, außer CJ Mosley, der 17 Tackle gemacht hat, das möchte ich hier nochmal sagen. Aber er ist halt Off-Ball-Linebacker, das heißt, er fungiert eher als Staubsauger. Und da ist schon immer, wenn er an den Tackle kommt, da ist schon was schiefgelaufen. Und da war auch keiner voll los. Also, er war wirklich nur ein Staubsauger.
Ja.
Ich muss jetzt leider sagen, die Offense der Jets gefällt mir gar nicht. Und mit Zach Wilson gefällt mir nicht. Immer noch nicht.
Er hatte halt letzte Woche so ein leichtes Up und ich will gar nicht sagen, dass er Up und Downs hat diese Season, weil es sind deutlich mehr Downs, aber letzte Woche war es.
Er wechselt so vom Keller zur dritten untersten Etage ungefähr. Ja,
und dann sowas. Also es sind noch eine Menge Etagen, bis man wirklich von etwas Nennenswertem sprechen kann. Aber letzte Woche war okay. Aber diese Woche war schon wieder Kacke. Ja, genau, aber ich möchte auch nicht nur ihm die Schuld geben. Der war unglaublich inakkurat, nee, ungenau. So, ich habe gerade versucht, das
vernünftig
zu übersetzen. Ja, er war verdammt ungenau mit 19 von 42 Pässen. Er hat immerhin keinen Fehler gemacht. Die Ironie ist halt wirklich, dass er 86 Yards nach dem dritten Quarter hatte, aber keinen Pick. So, also kann man wenigstens sagen, ey, bei so vielen Versuchen hast du zumindest keinen einzigen Pick geschmissen. Ja. Aber da frage ich mich halt auch, 42 Attempts für einen Rookie, der offensichtlich struggled. Ist das nicht vielleicht ein bisschen
viel? Ist das ein Fehler?
Ich meine, sie hatten einfach gar kein Running Game. Carter, okay, war verletzt, aber das ist halt auch ein Rookie. So, die müssen auch irgendwen anders da noch rumlaufen haben. Ne?
Ja, absolut. So,
und der Leading Rusher war Wilson mit 4 für 33. Dann kam Perrin, der mir so jetzt erstmal gerade, ich habe den schon mal gehört, den Namen, aber das war es dann auch, mit 7 für 28 und Johns mit 6 für 17. Ja, wie wäre es denn einfach mal mit mehr Laufen? Ich meine, tut euch doch einen Gefallen. Bringt einfach das Spiel hinter euch. So, lauft doch einfach die Uhr runter. Und die Wide Receivers, da muss ich jetzt Zach Wilson auch mal in Schutz nehmen. Hat er nichts.
Das ist mir zu positiv hier.
Ja, okay, aber Mims wurde gebencht wegen zwei dummen Strafen, so von dem ich übrigens sehr enttäuscht bin.
Ne, da ja, ist ein Bust. Bisher ist er ein Bust. Ja,
absolut. Und der war echt vielversprechend. So. Da hat man ja schon gesagt, boah, zweite Runde, der ist gedroppt. So, das Steal in der zweiten Runde oder wie auch immer man es
sehen Steal. Will.
War keiner. So, Corey Davis, Elijah Moore verletzt. Okay. Dann Running Back Johnson lässt 3 Bälle fallen im ersten Quarter. Sie haben ihm aber auch keinerlei Momentum gegeben. Nichtsdestotrotz, Zach Wilson.
Wir brauchen das hier nicht schönreden.
Ja.
Muss man auch mal ganz klar sagen. Ein bisschen mehr Hass.
Ja, dann reden wir nicht weiter über die Jets und sagen nochmal, Alvin Kamara ist dieses Team und das merkt man in so vielen Dingen. Und das merkt man halt nicht nur in seinen Statistiken, die du schon erwähnt hast, sondern auch darin, dass Taysom Hill einfach entlastet wird. Er muss nicht mehr irgendwas hinterherrennen.
Genau.
Weil wir haben ja letzte Woche gesehen, wenn Taysom Hill im vierten Quarter am Punktestand hinterherrennen muss und auf einmal große Plays produzieren muss mit seinem Arm, endet das in Interceptions. So. Und das musste er diesmal nicht. Und so konnte er über 100 Yard. Nee, Quatsch, nicht über 100, aber 11 Rushes für 73 Yards und 2 Touchdowns.
Das war gut.
Und dann hat er halt keinen Fehler gemacht, weil er zu nichts gezwungen wurde. Er konnte einfache, kurze Pässe spielen, das kam ihm entgegen, hat ihn entlastet und all das dank Kamara.
Ja.
Nicht nur Kamaras Rushing Yards sind entscheidend, sondern auch, wie er das ganze Team entlasten kann. Ja, und jetzt ist er wieder da.
Hoffentlich bleibt er fit.
Okay, nächstes Spiel. Oh, das war mein UI und es wurde auch so ein Spiel, was wieder knapper wurde als gedacht. Mein UI hat übrigens nicht funktioniert, weil
an dieser Stelle, mein UI hat funktioniert.
Die Dallas Cowboys gegen das Washington.
Kurz mal, wurde gezählt, wie oft wir hier falsch lagen bei irgendwelchen
Sachen? Nein, das bitte nicht nachmachen. Also, nicht, was heißt nachmachen? Bitte nicht nachholen. So, lass es einfach. Aber so ein UI ist natürlich auch, läuft auch Gefahr, falsch zu liegen, ne?
So, ja, deswegen
ist es ja. Deswegen heißt es ja so. Und, das ist völlig in Ordnung. Und 27-20 für das Washington Football Team gegen die Dallas Cowboys ist jetzt erstmal knapp. Vor allem, wenn man bedenkt, ich saß vom Fernseher so 24-0 zur Halbzeit und ich so, oh mein Gott, scheiße.
Wir haben keine 10 Yards zur Halbzeit gemacht.
Das wird richtig peinlich, ne? Dann 27-8 im vierten Quarter. Ich so, naja, gut, immerhin wird es nicht kompletter Blowout. Und dann aber noch 27-20, sodass ich sagen kann, naja. Also, oh, immerhin Knirsch.
Also ich will ja nichts sagen. Ne? Also wenn wir jetzt hier anfangen, bei den Raiders gegen Kansas davon zu sprechen, dass das Spiel ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, dann ist dieses Spiel auch ein bisschen zu eng ausgefallen. Die Dallas Cowboys haben das Washington Football Team, also die Defense der Dallas Cowboys, hat das Washington Football Team in der ersten Halbzeit verprügelt.
Das auf jeden Fall.
Die haben keine 10 Yards gemacht in einer Halbzeit.
Ja, auf jeden Fall. Dagegen sage ich nichts.
Das muss man mal ganz klar sagen.
Aber man muss halt dann sagen, ja, die Cowboys-Defense hat die Washington-Offense verprügelt, aber die Cowboys-Offense war auch scheiße. Und am Ende war das ein Defense-Spiel, wo die Offense des Football-Teams noch beschissener war als die der Cowboys und die Defense der Cowboys ein Stück besser als die aus Washington. Oder vielleicht ein deutliches Stück besser als die aus Washington. Aber die Offense-Leistung der Cowboys... Also das Spiel knapp gehalten und die war Mist. Die Defense war überragend. Und wer hätte das gedacht? Die Cowboys Defense übernimmt das Spiel, übertrifft alle Erwartungen. Ich meine, was haben wir denn hier? Ein Touchdown kam kam nach der Interception von, na okay, ja. Quatsch, das kann man der Defense nicht anlassen, so, das ist mein Punkt. Na, ein Touchdown kam, das musste ich jetzt um drei Ecken denken, ne? Ich habe hier gerade meine Punkte für die Defense stehen. So, ein Touchdown können wir direkt abziehen, weil der kam nach der Interception von Dak Prescott. So, Randy Gregory hatte ein Sack plus daraus resultierenden Fumble bei noch 2 Minuten 24 auf der Uhr. Das hat sozusagen den Sieg gerettet, den die Offense ja scheinbar nicht holen konnte. Und er hatte eine Interception im ersten Quarter.
Ja.
Und auch nice.
DeMarcus Lawrence ist wieder da.
Der ist auch wieder da. So, das war Pressure von Gregory.
Genau, der hat, meine ich, 2 Tackle for Loss gemacht.
Ja, irgendwas in der Größenordnung. Ja. So, und dann haben sie einen absoluten Highlight-Spieler, Micah Parsons, wo man inzwischen fast sagen kann, ist der Defense Rookie of the Year oder ist der Defense Player of the Year? Also, der spielt auf jeden Fall überragend. Der hat wiederum einen Sack auch plus Fumble und der wurde zum Touchdown-Return von Doris Armstrong. Also, diese Defense hat
man muss targeted. Tatsächlich, und das halt, was beeindruckend ist, dass die Washington-O-Line ist ja nicht verkehrt. Also, die ist ja nicht schlecht. So, das ist schon eine, also die ist schon mindestens durchschnittlich, die O-Line, die ist jetzt nicht grottig. So, und ich würde sagen, die Dallas Cowboys haben halt 27 Punkte gescored, weil sie in der Offense deutlich talentierter sind als das Washington Football Team. Ja. Und in der Defense haben sie einfach überragend gespielt.
Ja. Ja. Aber ey, zur Offense.
Ja, das war noch nichts.
Also ja, wirklich nicht. Und Elliott macht einem langsam Sorgen. Also wenn Tony Pollard fehlt, merkst du das.
Hm? Ja.
Also du predigst es ja schon die ganze Zeit. Jetzt ist es so richtig aufgefallen. 12 Carries für 45 Yards. Ich meine, Clement hatte mehr Carries für 44 Yards.
Ja,
13. Also, nicht viel, aber waren sehr nah beisammen. Aber eigentlich sollte man ja meinen...
Ich wurde vor der Saison dafür kritisiert, dass ich gesagt habe, Elliott ist kein Top-10-Back.
Ja, und das bestätigt sich jetzt. Gönn dir mal den Applaus.
Ja, also wirklich.
Jetzt nur für Tom.
So, reicht.
Ja, aber hast du dir verdient. Weil es stimmt. Es stimmt einfach. Es stimmt einfach. Und Prescott, 22 von 39, wo ist die Genauigkeit hin? 211 Yards, ein Touchdown, 2 Interceptions.
Was man sagen muss, es hat gereicht.
Ja, und nach der Interception, die zum Touchdown wurde, war es ein One-Score-Game. Das lässt es so knapp aussehen. Und man kann dazu sagen, dass 3 andere Pässe auch hätten gepickt werden können. Und du sagst, ja, das reicht. Ja, aber das hat jetzt gegen Washington gereicht. Ein Team, was extrem angeschlagen ist. Logan Thomas verletzt, McKissick verletzt, Terry McLaurin musste runter und die sind sowieso schon gebeutelt. Und wenn dann auch noch McLaurin runter muss, dann wird es halt hart. Und dann haben sie, man vergisst ja oft, dass die mit ihrem Backup-QB spielen.
So. Ja, aber also es gibt, also was man auch sagen muss, also es gibt keinen kompetitiveren Quarterback als...
Das auf jeden Fall, aber er hat seine Kompetenz, hat seine Grenzen.
Also ja, klar, jeder in der ganzen Liga respektiert ihn dafür.
Das auf jeden Fall. So, deswegen sagen wir auch so ein bisschen junger Fitzpatrick, aber er hat halt seine Grenzen, die egal wie motiviert und gehypt er ist und wie sehr er sein Team anfeuert, er stößt irgendwann einfach an seine Grenzen.
Ne? Ja, das ist so, Fakt. Aber wir wollen ihn hier nochmal ein bisschen hypen.
Ja, ich feiere ihn hart. Heinicke, kriegst auch Applaus. Das war angemessen kurz.
verloren. Komm,
das war erstmal angemessen kurz.
Kein Applaus für Scheiße,
verloren. Das war auch vielleicht sein schlechtestes Spiel.
So,
also, und er hat sich noch am Knie verletzt. Und das ist aber auch irgendwie so eine Sache, wo du dir denkst, ist er jetzt wirklich verletzt oder hat man ihn runtergenommen und der Coach hatte keinen Bock zu erklären, warum. Ja. So, das könnte auch sein. Aber Fakt ist, wenn die Dallas Cowboys Offense so gegen andere Teams spielt, dann verlieren sie.
Ja,
so, und das ist das, was man aus diesem Spiel, glaube ich, mitnehmen muss.
Und dass die Defense echt eine Waffe ist.
Ja, Mann. Ja,
also das muss man halt auch mal brutal, das ist brutal gewesen.
Also so. Wenn die Offense sich selber wieder entdeckt und die Defense das weiter abliefert, was sie in diesem Spiel performt haben, dann ist dieses Team gefährlich.
Absolut.
Aber ich glaube irgendwie nicht so ganz an die Offense aktuell. Aber gut, das wird die Zeit zeigen und in den Playoffs schaut die Welt eh immer ganz anders aus. Kommen wir zum nächsten Spiel, die Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers. Und das haben die Falcons 29 zu 21 gewonnen.
Ja, ich muss jetzt hier tatsächlich sagen, bei den Falcons, also ich bin bei den Falcons ja immer so ein bisschen kritischer als andere, glaube ich. Die haben jetzt tatsächlich auch einfach davon profitiert, dass diese Panthers einfach richtig hart hilflos sind. Also wer führt denn eine QB-Rotation ein zwischen Cam Newton und PJ Walker? Also, jetzt mal im Ernst. Das ist so, damit du so, ja, okay, wir sind richtig berechenbar, okay, dann machen wir irgendwas Unberechenbares. Wir wechseln unsere QBs, weil wenn wir nicht wissen, was wir tun, dann weiß es der Gegner ja auch nicht.
Ja, aber vor allem sind ja 2 QBs, die du auf eine ähnliche Art verteidigen kannst.
Ja,
das ist jetzt
so
nicht mal irgendwie ein spannender Wechsel.
Richtig.
Oder? Wie wenn du Derek Carr mit Marcus Mariota mal durchrotieren lässt, dann kannst du wenigstens sagen, ah, okay, ich habe 2 völlig unterschiedliche Spielertypen hier auf dem Feld und oh, laufen die jetzt mit Mariota? Das könnte jetzt so eine Run-Option-Scheiße werden. Die wird es mit Carr wahrscheinlich nicht.
Ja.
Also es ist ja bei den beiden
richtig, sondern
ja
es ist ungefähr halt,
den gleichen
ist,
Schuh.
Richtig, es ist Cam Newton eine Cam Newton-Version, die 10 Kilo weniger wiegt als Cam Newton.
Ja.
Und ja, dieselben Schwächen, auch noch dieselben Schwächen haben. Das ist ja auch das Problem. So, also genau. das bringt wirklich nichts. Also, und da hat auch der Koordinatorwechsel nichts gebracht.
Ja.
Und Atlanta hat gewonnen. Ja, das ist gut. Ja.
Das war's dann halt auch. Können wir uns darauf einigen, dass Cordarrelle Patterson auf jeden Fall den Most Improved Player Award kriegt?
Gibt's den in der NFL?
Das habe ich mich auch gefragt.
In der NBA rausgeschrieben. In der NBA gibt's den? Ich meine, in der NFL gibt's den gar nicht.
Sogar in deutschen Drittligen.
Da
gibt es jeden Preis, ne?
Da gibt es jeden Preis.
Aber trotzdem, Most Improved Player ist eigentlich etwas, wo man sagen kann, okay, das finde ich schon verdient. Und Cordarrelle Patterson hat es sich auf jeden Fall verdient. Das erste Mal seit 2018 haben die Falcons 3 Spiele in Folge mit 100 plus Rushing Yards. Und es liegt definitiv nicht an den, ich sag mal,
nicht an Mike Davis, obwohl der auch ein gutes Spiel gemacht hat diesmal.
Ja, aber es liegt nicht an den standardklassischen Running Backs, die an ihre Position gebunden sind und nur als solche betrachtet werden, weil das ist Cordarrelle Patterson ja nun mal nicht. Und er hat halt wieder 16 Attempts, 58 Yards und einen Touchdown. Und dank ihm haben sie halt die 100 plus Rushing Yards und der Spieler ist einfach...
Er ist die Matchup-Waffe. Das ist das Ding.
Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Wer hätte das gedacht? Ja, und die Carolina Panthers sind mit Cam Newton 0-11. Seit er... Ja, also wenn man die Zeit dazu rechnet, wo er noch bei den Panthers war. Richtig, also in seinen letzten 11 Spielen für die Carolina Panthers als Starting QB ist er 0-11. Und die Frage bleibt, wo ist Sam Darnold? Ich habe gelesen, er hat eine Schulterverletzung, ist auf der Injury Reserve Liste.
Ja, und er ist wahrscheinlich aber abgereist. Aber hat gesagt, ich fahre jetzt nach Hause. Ich komme hier nicht wieder zurück.
Ich glaube, der lebt auf irgendeiner Insel.
Ja.
Den gibt es gar nicht mehr.
Irgendwann so in 3 Jahren kommt er dann wieder zurück.
Ja.
Also, und sagt er so, ey, ich war mal ein First-Round-Pick. Kriege ich hier nochmal einen Vertrag?
Auf jeden Fall Sieg, weit weg von Sieg, dritte Niederlage in Folge und die 5. in Folge zu Hause.
Ja.
Auch bitter für die Panthers.
Absolut.
Und die Frage ist, er hat Joe Brady entlassen, aber sitzt Matt Rhule jetzt nicht selber auf einem Hot Seat?
Ja, das ist halt immer, das ist halt die Folge daraus.
Ja, logisch.
Ja.
Also. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Seattle Seahawks gegen die Houston Texans. 33-13 für die Seahawks.
Ich war erschrocken bei diesem Spiel, als ich das Halbzeitergebnis gesehen habe.
Wie stand zur Halbzeit?
Ja, unentschieden.
Ah,
also ungefähr. Und also plus 3 Punkte für die Seahawks oder so.
War close, ja,
stimmt. Ja, es war zu lange, zu close. Irgendwann haben sich die Seahawks ja zum Glück durchgesetzt aufgrund von Tyler Lockets Qualität. So würde ich es jetzt einfach mal behaupten. Und Rashaan Penny hatte ein gutes Spiel für die Seahawks. Sie konnten mal laufen. 16 Carries für 137 Yards. Ordentlich.
Ja, der Junge hat auch Pech, weil das ist definitiv ein, die Seahawks draften ja eh sehr merkwürdig in der ersten Runde und er war ja ein First-Round-Pick an Nummer 27 und wurde 2018 vor Nick Chubb gepickt und ich glaube, das durfte der sich immer an und der hatte auch Verletzungspech, aber jetzt hat er wenigstens mal performt, aber gegen die 32 gerankte Defense.
Ja, eben.
Also Run-Defense der Liga. Also von daher lassen wir die Kirche im Dorf.
Richtig, so wie ich habe letzte Woche gesagt, hey, der Sieg der Seahawks gibt dir keine Baseline für aufbauenden Erfolg. Ein Sieg gegen die Texans bringt es dir halt auch nicht.
Ja, aber weißt du, was mir bei Penny halt richtig geärgert hat? Den hatte ich erst als mein Start of the Week auf meiner Liste und habe dann gedacht, nee,
shit. Das ist jetzt hier zu billig.
Ja, das ist jetzt irgendwie gucken. Nee, meine ich. Ja, schade eigentlich. Ne? Ja, und Tyler Lockett? Ey, ganz ehrlich, ich finde, der ist immer noch etwas underrated. Er hat es jetzt geschafft, seine dritte Season in Folge mit 1000 plus Yards abzuliefern.
Der ist underrated, aber mittlerweile halt alt. So, also das Problem, was der halt haben wird, ist, der ist underrated, kriegt jetzt vielleicht irgendwann mal den Respekt und so ab nächster Saison ist er vielleicht zu alt und verliert diesen halben Schritt, der ihn jetzt ausmacht.
Ja, schade.
Also.
Ja. Ja, und ey, was können wir zu den Texans sagen? Also das Spannendste bei den Texans ist, dass der Kicker Kaimi Fairbairn einen Franchise-Record gebrochen hat. 61 Yard Field Goal.
Okay, Respekt an dieser Stelle.
Hat so die erste Halbzeit beendet. Und jetzt wird's wild. Ich hab mir Mühe gegeben, was Positives für die Texans rauszusuchen. Davis Mills ist der erste Rookie-Quarterback seit 1991 mit 14 aufeinanderfolgenden Completions, um ein Spiel zu beginnen. Und für die Houston Texans ist das logischerweise, weil die Franchise ist jünger, ein Franchise-Record. Danach war er 19 für 35, aber jetzt muss man tatsächlich sagen, 33 für 49, Davis 331 Yards, ein Touchdown, keine Interception.
Der hat abgeliefert, der war okay. Also dagegen, den würde ich jetzt echt nicht sagen.
Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich habe hier stehen, ist Davis Mills die Zukunft? Und das darf man fragen, weil Lawrence und Wilson performen nicht besser. Und nur weil sie höhere Picks waren, hat das jetzt erstmal nicht zu heißen. Russell Wilson war auch ein Third-Round-Pick zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was Mills jetzt genau war.
Auch ein Third-Round-Pick.
Ja, das siehst du.
So, das war der erste Pick, den der General Manager in seiner Karriere gemacht hat für die Texans.
Ah, ja, stimmt, die hatten ja keine Picks vorher. Ja. Stimmt, du hast recht. Ja, mega. So, und warum kann ich das, also warum kann man das bei ihm nicht sagen? Drittrundpick hin oder her.
So, da also, kann, also wenn man was in ihm sieht, dann warum
ja,
nicht?
Genau.
Also,
bei Lawrence und Wilson haben jetzt auch keinen Grund gegeben, irgendwie zu sagen, ja, okay, die haben jetzt hier krasser performt.
Und die Umstände sind halt bei den Texans auch
grottig. Auch kein gutes Team.
Ja.
Auch kein Rushing Game, absolut nicht.
Ja,
absolut. Und nur ein Wide Receiver, der ist zwar gut, aber auch alt. Cooks.
Ja.
8 Catches, 101 Yard, ja.
Okay. Der ist gut.
Der ist gut, aber das war es dann halt auch schon in diesem Team.
Ja, absolut.
Von daher, ey, Davis Mills, good job.
Warum ihm nicht eine Start, wenn man vielleicht von einem Quarterback nächstes Jahr nicht so überzeugt ist, warum den nicht einen Veteran an die Hand geben und nächstes Jahr einfach auf Talent draften und sagen, ja, okay, dann draften wir erstmal jede andere Position.
Ja, genau, weil die Texans sind eh auch noch nächstes Jahr im Rebuild.
Ja, eben, die sind nächstes Jahr auch noch nicht gut.
Und es sind auch nicht so viele gute Quarterbacks. Und wenn dir da keiner gefällt, ja, dann lass es halt.
Ja, richtig.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Detroit Lions gegen die Denver Broncos. Und das haben die Denver Broncos souverän mit 38-10 gewonnen. Und jetzt muss man auch einfach sagen, die Lions haben sowieso schon kaum Talent. Und wenn da noch Hockenson fehlt, wegen Handverletzung, Swift immer noch raus ist mit einer Schulterverletzung und 6 andere Spieler auf Reserve-Covid-Liste stehen, dann wird es halt dünn. Und dann kommt sowas zustande wie, Goff hatte ein Passing-Yard im ersten Quarter.
Ja, und ich muss jetzt hier auch ganz, also ich habe mir ja wirklich, ich habe ja auf die Lions getippt. Ich habe ja während der Live-Sendung ja gesagt, nee, ich pick jetzt auf die Lions, weil ich das gesagt, will.
Dein UI hat funktioniert?
Das war ja nicht mein UI.
Ach, du hast, ah ja, okay.
Die Rams war mein UI.
Ah, ja, okay.
Und das war einfach mein persönlicher Pick. Sonst hätte ich hätte sonst, glaube ich, nur 2 falsch gehabt oder so. So hatte ich 3 falsch beim Tippen. Aber die Quote war in Ordnung diese Woche.
Ich hatte 4 falsch, glaube ich. Oder 3.
Ja, doch, 3 oder 4.
Ja, irgendwie so in dem Dreh. Ich habe es nur ausgeschrieben, sehen wir am Ende.
Ja. Also ich habe es mir nur für mich selber rausgeschrieben, weil ich nicht mehr ganz genau wusste, was du gepickt hast. Aber also man muss halt bei den Lions sagen, wenn der Gegner keine großartigen Fehler macht und die Lions nicht überperformen, dann verlieren sie das Spiel. Soweit würde ich dieses Jahr gehen.
Aber es ist nicht krass, wie unterschiedlich die Sympathie für eine Franchise sein kann, wenn beide Teams nicht gut sind. Also wenn ich so an die Detroit Lions denke, denke ich an so, ich wünsche mir, dass die gewinnen und das ist so richtig da, die Mentalität ist nice, Campbell hat sein Team im Griff, wie die sich für ihn freuen. Die haben nach dem Sieg von den Lions, haben sie ja ihm den Gameboy gegeben.
Ja.
So, und das war alles unter Tränen. Also in der Jacksonville Jaguars Kabine stelle ich mir das nicht so vor.
Ja, ne? Da,
also was das für ein Unterschied
macht. Aber Urban Meyer hätte sich den Ball auch einfach genommen.
Ja. Oder war eine Schießerei in irgendeiner Highschool? Das ist trotzdem mein Ball.
Richtig so. Die sind tot, oder? Ja? Ja, gut, dann ist mein Ball. Was wollen die
denn? Wem soll ich jetzt Ball geben?
Richtig, das ergibt ja gar keinen Sinn.
Ja. Also von daher. Nee. Also da, aber dass die Lions das dann verlieren, das war abzusehen. Aber man könnte sich fragen, ey, für so alle deutschen Football-Fans, St. Brown auf dem Weg zur Nummer 1. Leading Receiver, 8 Catches, 73 Yards.
Also es würde nicht für den Erfolg der Lions sprechen, wenn St. Brown deren Nummer 1 Receiver bleibt die nächsten Jahre. Weil St. Brown vom Spielertyp her für mich eine 2 ist.
Mhm.
Im Moment ist er die 1 bei den Lions, würde ich sagen. Das würde ich schon sagen. Aber ich würde mir schon für den Erfolg der Lions wünschen, dass sie nochmal einen klaren Ex-Receiver verpflichten.
Ja. Aber aktuell sieht es gut aus.
Genau.
Und hat sich gegen Reynolds so ein bisschen durchgesetzt.
Genau, er nutzt seine Chance.
So kann man es, glaube ich, stehen lassen. Ja, und zu den Broncos. Wer hätte vor der Season gedacht, dass dieses Team ein Rushing-Team ist? Absolut. Ja. Gordon, 24 Attempts, 111 Yards, 2 Touchdowns. Der Rookie, Javonte Williams, 15 Attempts, 73 Yards, 1 Touchdown. Und trotz all der Waffen, die sie auf Wide Receiver haben, war der Leading Receiver trotzdem der Tight End Noah Fant mit 4 Catches für 51 Yards. Judy, 5 für 47 und Sutton ist seit seinem Big Deal und dem Comeback von Judy irgendwie verschwunden. Ich glaube, der hat da einen Catch für 9 Yards. Und Bridgewater muss halt nur noch verwalten. Der muss nur noch verwalten.
Macht keine halt Fehler.
Dann, ja, das kann er.
Das kann er und so muss man es halt auch sehen. Aber,
die Broncos
brauchen einen anderen QB, wenn sie wirklich dauerhaft erfolgreich haben wollen.
Das ist Verschwendung von Potenzial.
Richtig. Und deswegen, lass uns weitermachen.
Lass uns weitermachen. Okay. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die New York Giants gegen die Los Angeles Chargers.
Ein Moment. Jake Fromm hat nicht gespielt.
Vielleicht wollte ich es auch in die Realität sprechen, aber tatsächlich, ey, wirklich, ohne Scheiß, ne, ich hab's ja recherchiert und ganz viele...
Du hast recherchiert, du hast es bei Twitter gelesen.
Nein, das ist auch eine Art von Recherche, mal abgesehen davon, aber auch auf seriösen Seiten, würde ich behaupten, mit News, ja, The Athletic, na, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich da geguckt habe, aber auf jeden Fall NFL-relevante Seiten. Ist auch egal, es stand auf jeden Fall relativ oft und vielleicht wollte ich es, und hätte man ihn nicht bringen können.
Ja, ja,
es ist jetzt nicht so, nicht, dass nicht, Mike Glennon gezeigt hat, dass er krass ist. Ja,
also aber er hat auch nicht verkackt. Also so weit würde ich nicht gehen. Also er hat ein Spiel abgeliefert, ich hätte weniger erwartet.
Aber das ist
so würde ich es ausdrücken. Ich hätte von Mike Glennon weniger erwartet, als das, was er geliefert hat.
Man muss dazu sagen, das ist so ein Spiel, wo die Stats jetzt vielleicht nicht ganz so katastrophal aussehen, aber wenn man es dann doch, ich meine, und natürlich gucke ich das Spiel ein bisschen genauer als andere.
Aber wir müssen noch mal zusagen, der Backup von Mike Glennon war Riley Dixon.
Ja, war es so?
Ja.
Okay, scheiße.
Jack Fromm kam nicht
mal rein. Aber Jack Fromm wurde zumindest eingeblendet.
Ja. Hey, hallo, hier ist Jack Fromm.
Er ist da. Da haben sich die Medien wahrscheinlich genauso wie ich irgendwas Tolles zusammengedichtet. Aber Mike Glennon hat auf jeden Fall richtig miese Entscheidungen auch teilweise getroffen. So, aber bei dem Third Down, Barkley komplett frei und er wirft sonst wohin. Also er hat Mike Davis wie einen richtig, richtig krassen Number One Corner aussehen lassen. Er hat auch krass performt.
Michael Davis hatte 4 Pass Deflections in einem Spiel.
Ja, er war richtig gut, also er hat richtig geliefert. Und der eine Touchdown, den er am Ende zuließ, da habe ich richtig gedacht, so, ja, okay, nice, Vato. Ja. Also ist der Nickname von ihm, Vato. Ja. Ey, so, Junge, da warst du jetzt ein bisschen, da wolltest du jetzt deinen Tag richtig abrunden. Ja, ne, weil Barkley hat ihm einen Move gegeben. Ja? Also das ist, außer er bleibt auf einer niedrigen Route, ich weiß nicht, ob es in oder out war, sagen wir, es war ein Slant und Davis hat das so richtig, den hole ich mir. Und er hat so komplett auf diesen Cut gebissen, ne? Auf diesen Einfake, auf diesen Einfake nach innen hat er so hart gebissen, dann ist Barkley an ihm vorbei und hat den Ball easy in der Endzone gefangen. Und ich war nicht mal sauer, ich habe mir so gedacht, ja, den Pick Six hätte ich dir halt auch hart
gegönnt. Das hätte aber auch in den Tag gepasst für ihn. So, also, das muss man mal ganz klar sagen.
Auf jeden Fall. Und das zeigt aber auch, wie diese 21 Punkte von den Giants, ja, das waren 2 Touchdowns irgendwie am Ende, einmal der und dann gegen die Backups. So, ne? Also das kann man jetzt nicht bewerten. Ja. Das Spiel war relativ schnell vorbei und bei den Chargers haben die Starter nicht mehr gespielt.
Hey, aber weißt du, was ich krass finde? Herbert schafft es, Receiver wie Jaden Guyton und Joshua Palmer so aussehen zu lassen, als wären das Nummer 1 und 2 Optionen.
Ja, absolut.
Und das macht, finde ich, sehr gute Quarterbacks aus. Und das unterscheidet, finde ich, gute Quarterbacks von sehr guten Quarterbacks. Und für mich spielt sich Justin Herbert immer mehr in die MVP-Konversation.
Ich musste ganz kurz googeln, ob Mike Davis wirklich auch komplett Michael Davis heißt oder nur Mike Davis, weil den alle so nennen. Aber nein, er ist korrekt, auch Michael Davis.
Ja, ich habe geguckt, bei mir heißt Michael Davis. Ich habe vor dem.
Ja, ich war mir auch sehr sicher, aber alle, weil man immer Mike Davis. Aber ist ja auch egal. Ja, ja, also Justin Herbert hat krass performt und er hat halt viele Receiver glänzen lassen. Ne? Und ich habe.
Das habe ich gerade gesagt.
Ja, das. Ja, okay. Aber du hast Jalen Guyton gesagt. Ich will nochmal. Hast du Joshua Palmer
wieder? Ja, natürlich.
Ja, aber wir haben ihn ja. Ich habe mir letzte Woche gewünscht, dass er performt und das hat er getan. Und dieser eine Catch von Guyton, oder was heißt der Catch, der Wurf, war halt heftig.
Ja, und das finde ich halt so krass. Also von Tom Brady hat man ja früher mal gesagt, dass der, also ich will jetzt Justin Herbert und Tom Brady nicht vergleichen, aber Tom Brady hat eine Menge Receiver reich gemacht.
Ja, das stimmt.
Chris Hogan ist ihm, glaube ich, immer noch dankbar.
Ja.
Und Justin Herbert, wenn er es schafft, seine Nummer 4, 5 und 6 richtig stark aussehen zu lassen, dann sind das halt auch wieder, dann haben die mal eine gute Saison und kriegen dann irgendwo einen guten Vertrag.
Ja.
Und das macht überragende Quarterbacks aus. Und er ist für mich das nächste große Talent.
Was ich bei Herbert halt feier, alle haben vorm Draft gesagt, der hat einen krassen Arm. Ja. Aber es fehlt am Rest. So, und jetzt zeigt sich, dass der Rest auch verdammt gut ist. Also der hat ja trotzdem den krassen Arm.
Genau,
das hast du ja gesehen. Er kann
trotzdem jeden Wurf nehmen.
Das war einfach ein 59-Yard-Touchdown-Pass in Rückenlage. Also er hat ja sogar einen Defense-Spieler im Gesicht gehabt und musste sich zurücklehnen. Und das ist dann fast unmöglich. Und der hat ihn perfekt in den Lauf platziert, in die Endzone, in Jalen Guyton's Hand. Also es war einer der krassesten Würfe der Saison, das würde ich schon sagen. Also das war wirklich heftig. Und das mit 25 Sekunden auf der Uhr vor der Halbzeit.
Absolut.
Wo alle eigentlich wahrscheinlich schon, der Kameramann wusste gar nicht, wenn du das gesehen hast.
Habe ich das noch drauf?
Ja, genau. Du hast richtig gesehen, wie der Kameramann erstmal suchen musste, wo der Ball hingehen soll. Ne? Also das war wirklich, wirklich heftig, dieser Pass. Und ich freue mich jetzt schon auf das Donnerstagsspiel.
Ja, das wird cool.
Das wird richtig nice. Ja, und da habe ich noch was zu den, warte. Die Giants, die Giants können halt nur gewinnen, wenn die Defense performt. So, und die Giants Defense hat 289 Yards und 18 First Downs in der ersten Halbzeit zugelassen. So, und das kann diese Offense nicht kompensieren. Was hatten wir gesagt? Wenn die Chargers über 20 Punkte scoren, gewinnen sie? Ja, so war es dann ja letztlich auch.
Ja, und richtig. Und die Giants haben 21 Punkte gemacht. So. Ja, so. Also selbst die haben in unserer These zumindest gespielt.
Die Chargers nicht. Stimmt. Aber man muss, wie gesagt, diese 14 Punkte am Ende fast, eigentlich muss man die abziehen. Also nicht faktisch, aber eigentlich. So, und Barkley, wann spricht man bei Barkley jetzt von einem Bust? Ich will nicht sagen, dass das ein schlechter Spieler ist. Er ist prinzipiell ein sehr nicer Running Back, aber wieder 16 Attempts, 64 Yards, er ist permanent verletzt. Natürlich zählt das bei einem Running Back auch dazu, wenn man den Pick bewertet. Wenn er permanent verletzt ist, nützt er dir halt nichts.
Ja, ja, ne? Du musst halt in der NFL auch available sein. Ne?
Ja, genau. Und wenn man dann bedenkt, an welcher Stelle er gepickt wurde, was war das? Zwei Overall sogar, ne? Stimmt.
Zwei.
So, ja, dann muss man, wenn man das gegenrechnet, so langsam...
Aber uns vor, ein Running Back an Pick 2.
Ja.
Ist prinzipiell erstmal Quatsch.
Alle, die uns etwas länger hören, kennen unsere Philosophie, was das angeht.
Also Punkt
1. Second Round. Okay.
Genau.
Aber nicht
Second Round. Also wirklich, Pick 2, Running Back, erstmal schon mal Quatsch. Ja. So, die Giants hätten ja irgendwie in dem, sie haben Barkley und Hernandez gedraftet und sie hätten sie einfach die Position getauscht, hätten sie Quentin Nelson und Nick Chubb an ihren Positionen kriegen können.
Genau.
Also, und dann überleg nochmal, ob sie gut gedraftet haben.
Ja, okay. Ja, genau. Also so kannst du es halt jetzt schon bewerten. Und aber was sollen sie machen? Sie können, also jetzt, wenn die Frage kommt, verlängern wir seinen Vertrag, was machst du? Ohne ihn ist die Offense auch nichts.
Ja, ich verlängere seinen Vertrag nicht, fertig.
Ja, und dann musst du dich
ich brauche keinen verletzten Running Back, fertig.
Egal. Okay, genug über das Spiel gesprochen. Justin Herbert war auf jeden Fall der Man of the Match, Passer Rating 133,1 und er hat alle seine Receiver scheinen lassen. Krasses Spiel von ihm. Kommen wir zum nächsten Spiel. San Francisco 49ers gegen die Cincinnati Bengals und das entschieden die 49ers für sich in Overtime mit 26-23 und ich glaube, das ist ein Spiel, was ich jetzt richtig gepickt habe.
Was ich falsch gepickt habe und ich muss halt auch sagen, da sind aber auch zwei Teams, die ich nicht verstehe. Ne? Ja, also machen wir es noch, die 49ers starten richtig gut in dieses Spiel und sacken halt richtig krass ein. Die Bengals haben so viel Qualität und kriegen sie einfach nicht auf die Platte und können auf einmal auch nicht mehr laufen. Joe Mixon hat auf einmal ein richtig katastrophales Spiel. Joe Burrow hat dann wieder ein gutes Spiel. 25 Pässe angebracht von 34, 384 Yards, 2 Touchdowns, keine Interceptions. Hat auch noch 5 Sacks kassieren müssen. Und da muss ich halt auch wieder sagen, der war letztes Jahr schon mal verletzt, hat nur die halbe Saison gespielt, weil er so viel einstecken musste. Dieses Jahr ist das wieder so.
Ja.
Und schützt diesen Mann, weil dann kann er die Waffen Higgins, Chase, Uzoma, Boyd, das hat funktioniert. So, das ist gefährlich. Wenn die Bengals eine O-Line bekommen, dann haben die eine Top 5 Offense, ligaweit. Und dafür brauchen die halt aber mindestens 2 O-Liner. So, bei den 49ers sage ich einfach, ja, okay, da reicht es vielleicht nicht, 4 Quarter so zu performen wie am Anfang. So qualitätstechnisch, vom Talent her sind die Bengals meiner Meinung nach besser. Aber die 49ers haben George Kittle und haben den Ausnahmespieler.
Back-to-back, 150 plus Yards.
Das ist mindestens ein Tight End-Rekord.
Ja.
So. Und deswegen, sie haben verdient gewonnen, aber es sind zwei Teams, die für mich mittlerweile nur noch oberer Durchschnitt sind.
Ja, und das Spiel war halt genau, wie wir es gesagt haben. Also es war ja genau, wie wir es gesagt haben. Es sind zwei Teams, das kann in alle Richtungen gehen. Ne?
Ja.
Und so war es auch. Und am Ende für mich den Unterschied hat, Joe Mixon hast du schon angesprochen, das war ein Faktor. Der hat zu wenig abgeliefert, hätte der besser performt und nicht nur 3,2 Average gehabt, dann hätten das wahrscheinlich die Bengals gewonnen. Aber der größere Faktor waren die Turnovers. Die Bengals haben 2 von ihren Fumbles verloren. Die 49ers hatten kein Turnover. Und damit verlieren die Bengals wieder durch einen Fumble.
Ja.
Durch 2 in dem Fall. Wie gegen die Chargers. Dieser eine Fumble von Mixon, der hat das ganze Spiel entschieden. Ne? Wobei da die Chargers auch gefummelt haben. Aber in dem Fall kann man es, glaube ich, runterbrechen. Hätten sie den Ball behalten, hätten sie das Spiel gewonnen. So, da zeigt sich wieder, wie wichtig Turnovers sind. Und die 49ers, da will ich einfach mal 3 individuelle Leistungen noch hervorheben. 2 noch. Kittel hast du ja schon angesprochen. Ayuk spielt wie eine 1 aktuell in den letzten Spielen.
Ja, das letzte Spiel war auch nicht so gut.
Naja, 6 für 62, ein Touchdown.
Sagen wir so, er spielt in den letzten 5, 6 Spielen, in denen von hat er 4 Wiener 1 gespielt.
Okay, dann, ja, hast du recht. Meine Frage war auch hier, ist das eine potenzielle Nummer 1? Und er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, ich glaube, das trifft es eher.
Ja.
Ne? Samuel hatte wieder irgendeinen Rushing-Touchdown für 29 Yards oder so, das ist richtig wild. Aber den meine ich gar nicht mit meinem dritten Spieler, sondern ich meine Nick Bosa. 2 Sacks in entscheidenden Situationen, unter anderem in der Overtime. Er hat jetzt 14 in der Season und er ist die Nummer 1 in Tackles for Loss. Ist er ein Kandidat für Defense Player of the Year?
Ich finde die 49ers Defense dafür, glaube ich, nicht gut genug. Aber ich überlege gerade. Also ich finde ja Beard von den Titans krass.
Mhm. DJ Watt.
TJ Watt muss man in die Konversation nehmen und den muss man auch meiner Meinung nach vor Nick Bosa setzen. Mhm. Miles Garrett würde ich auch in die Konversation mit ausnehmen, aber die Browns Defense ist auch nicht gut. Also ich bin entweder für TJ Watt oder für Beard von den Titans. Das sind meine beiden.
Ich glaube, meine Reihenfolge ist gerade vielleicht sogar Miles Garrett auf 1. Aber ich weiß es nicht. Nick Bosa, ich hatte ihn zumindest als Comeback Player of the Year, das könnte er sich vielleicht verdienen. Ne? Das war mein Tipp für Comeback Player of the Year.
Was mit Carson Wentz?
Ja, weiß ich nicht. Oh, immer dieser Quarterback-Bonus. Ne? Ja. Ich bin immer mal ein Fan davon, wenn man einfach mal keinen Quarterback nimmt. Quarterbacks gewinnen schon alle anderen Awards.
Lass uns mal am Donnerstag schon mal ein paar Awards vergeben.
Können wir machen.
Ja, aber wenn ich bei den 49ers krass...
Hab jetzt keine Wahl, ich muss jetzt zustimmen, Torben hat es live gesagt.
Bei den 49ers war der Linebacker Azeez El-Shaair noch krass.
Ja, aber der ist
11 Tackle, 3 Tackle for Loss, eine Pass Deflection.
Aber der hat sich verletzt, ne?
Ja, aber trotzdem krass.
Weil ich habe nur gelesen, wie schlimm ist die Verletzung von, ne? Und so, krass, den Namen hatte ich erst nicht so auf dem Schirm.
Ich musste den erstmal angucken und dann hat der Spiel schon das ganze Jahr über, aber ich habe den Namen auch nicht im Kopf gehabt. Dachte mir so, krass.
Richtig performt und ich so, wie wichtig ist der? Was ist denn das jetzt für ein
Takeaway? Anscheinend schon.
Oh, krass.
War schon wichtig. Wichtiger Typ.
Ja. Auf jeden Fall knappes Spiel. 49ers konnten es am Ende für sich entscheiden, hätte aber auch genauso gut anders ausgehen können. Hätten das Spiel sogar in Regular Time gewinnen können, aber haben Field Goal verschossen.
So ist das
manchmal. Aber sie haben noch
gut. Das Ding ist, das beschreibt halt die 49ers halt auch ganz gut. Hinter der Kicker, der eigentlich safe ist, verkackt ist und hinter muss Jimmy G die Offense so führen, dass sie noch kicken können.
Ja, und oder damit einem Touchdown gewinnen, ne? Ja, also Ayuk, dieser Tippel-Touchdown da, das war crazy, dass der nicht out of bounds gesteppt ist, ne?
Also, das ist.
Der war auch crazy. Aber absolut. 26, aber der hat dann ja das Spiel logischerweise nicht entschieden. Ja, also war Quatsch. Aber der Touchdown war trotzdem heftig von Ayuk. Ja, das war ein Denkfehler. Nein. Okay.
Ist nicht schlimm, Tobi, es ist schon spät. Ja, auch jetzt ist es schon spät. Normalerweise nehmen wir 3 Stunden später auf als jetzt. Nur mal so als.
Ja, das ist ja nicht crazy, ne? Normalerweise würden wir in einer Stunde erst loslegen. Ja. Okay. Buffalo Bills gegen Tampa Bay Buccaneers. Und du hast es schon angesprochen, wie konnte das noch so knapp werden? Aber die Buccaneers haben es am Ende für sich entscheiden können in der Overtime mit 33-27.
Ja, hier muss man tatsächlich sagen, also die Tampa Bay Buccaneers haben für mich die variabelste Offense der Liga. Und wir sind eine Matchup-Liga, deswegen kann das in den Playoffs noch wichtiger werden.
Ja.
Die können einfach jedes Matchup matchen und da irgendwas anderes Geiles gegensetzen. Sie haben krasse Receiver, sie haben ein gutes Running Game, sie haben Gronk. So, sie haben mit Tom Brady den smartesten Quarterback der Liga und das hat auch führt auch eine gute Bills-Defense dann an ihre Grenzen und hat ihre Grenzen aufgezeigt. Aber zeitgleich muss man auch sagen, diese Offense darf nicht vom Gaspedal runtergehen, weil die Secondary ist so anfällig und wenn die Bills sozusagen dann noch ein variables Element mit den eigenen Runs von Josh Allen, womit die Bucks anscheinend nicht gerechnet haben, einbringen und sie überraschen können, dann ist so ein Spiel auf einmal ganz schnell offen. Hätten die Bucks natürlich weiter gescored, dann nicht, aber sie haben halt das Fuß vom Gas genommen und haben die rankommen lassen.
Ja.
Und
Du brauchst ja nur die zweite Halbzeit angucken. Die haben die Bills mit 24-3 gewonnen.
Richtig. Und Josh Allen, so will ich ihn sehen. Ich will sehen, dass der ins Running Game mit eingebaut wird. Ich will sehen, dass er Verantwortung übernimmt und der hat performt.
Ja, war der erste Spieler in der Geschichte der Bills mit 250 plus Passing Yards und 100 plus Rushing Yards in einem Spiel.
Richtig.
Also der hat richtig abgeliefert in der zweiten Halbzeit. Das muss man dazu sagen.
Es war dann im Endeffekt zu spät, weil sie haben verloren.
Ja.
Aber die Bills haben Potenzial, aber die Bills wissen auch gerade nicht, wer sie sind. Weil laufen können sie nicht, sie sind kein Running Team. So, und im Passing Game sind sie zu inkonstant. Ja. Da ist immer Hop oder Top. Ja. Deswegen, die brauchen vielleicht eine neue Identität.
Aber was man den Buccaneers Defense nochmal auf der Defense Positives mit auf den Weg geben muss, sie konnten mal ein Team bei Third Downs stoppen. Ich glaube, nur 2 von 13 zugelassen. Und da hatten sie Probleme in den vergangenen Wochen. Ja. Aber du musst halt konstant liefern. Und bei den Bills, es muss halt auch mal einfach ein bisschen mehr funktionieren. Weißt du, das Ding ist, viele Teams haben eine krasse Schwachstelle und die kann man irgendwie adjusten.
Die Bills haben an sich gar nicht so krasse Schwachstellen, die Rädchen greifen nicht ineinander konstant.
Ja, und es ploppt immer mal irgendeine andere Schwäche auf, sodass du das nicht gut planen kannst. Ja, jede Woche ist irgendwas anderes mal nicht ganz so toll.
Ja, die Bills sind wie so ein Fahrrad, was, wenn es mal geil läuft, das beste Fahrrad der Welt ist, aber mal ist die Bremse vorne kaputt, mal fliegt die Kette raus, mal ist es das Sichtfähnchen, was auf einmal abgebrochen ist.
Sehr, sehr, sehr schön. Also, Das hast du sehr schön bildlich dargestellt.
Ja, ja, selbstverständlich.
Und dieses Mal war es halt dann die Fahrradkette, a.k.a. die Pass-Defense.
Ja.
Weil die Number One Pass-Defense hat einfach 363 Yard Passing Yard zugelassen. Naja. Aber wenn man sich die Total Yards anguckt, geiles Spiel. 488 zu 466. Das war, denke ich, ansehnlich.
Ja.
Okay.
Weiter geht's.
Bears Packers. Und das Spiel haben die Packers mit 45 zu. Auch 30. Ein sehr überraschender Moment, finde ich. 30 gewonnen. Und zwar, dass die Chicago Bears 30 Punkte scoren konnten.
Ja, aber ich muss jetzt hier mal sagen, wir haben am Donnerstag gesagt, Aaron Rodgers würde krasser performen, wenn er es muss.
Ja.
Und er musste und hat einfach 341 Yards und 4 Touchdowns bei 0 Interceptions, 29 Pässe von 37 angebracht. Ja, Beweis abgeliefert. So, wenn er will und muss, ja, dann liefert er halt jederzeit ab.
Ja.
Und da haben dann die Chicago Bears trotz einer überraschend guten Leistung, und man muss mit Nagy auch mal loben, er hat einen guten Gameplan an den Start gekriegt. Aber was waren das für Special Teams?
Ja, das ist auch mein absolutes Takeaway, aber vor allem von den Packers halt auch.
Ja, was waren das für Special Teams?
97 Punt Return Touchdown für Jakeem Grant. Vorher 42 Yard Return von Grant und ein 41 Yard Kickoff Return von Khalil Herbert.
Ja.
Und wenn man da, man kann ja weitermachen. Also das sind jetzt die großen Sachen. Mason Crosby, Kickoff out of bounds, natürlich dann eine Strafe. Kickoff-Returner Malik Taylor berührt den Ball, bevor er ins Ausgeht, was dumm ist.
Ja, das war nix. Das war also die Special Teams der Packers. Also Special Teams entscheiden Spiele und hätten sie jetzt nicht Aaron Rodgers, sondern nur irgendwen anders darum laufen, dann wäre das richtig in die Hose gegangen.
Ja, und ein Key-Moment war auch Muffed Punt von Mary Rodgers und da haben die echt Glück, dass die Bears da eine Strafe kassiert haben.
Ja.
Sonst wäre der Ball weg gewesen. Und das war nichts. Und ich hab mir da mal rausgeguckt, wie die Packers so insgesamt sind. Ne? Und sie sind einfach auf 30 in Kickoff-Return-Yards-Average mit 17,3.
Und das zur Erklärung, das bringt dich immer in schlechte Feldposition. Das Feld wird immer länger, was du überbrücken musst. Ja.
Kickoff-Average 30 mit 60,4.
Mhm.
Und Kicking-Points, aber da muss man jetzt natürlich wieder sagen, Kicking-Points, na gut, wenn du einfach scorest, schießt halt auch keine Field-Goals, also kann man es, da sind sie 29, aber das ist ja auch mal relativ. Wenn du halt immer Touchdown scorest, brauchst du auch nicht kicken. Ne? Aber die Kickoff-Stats, das ist beunruhigend.
Ja, das ist nicht, das müssen wir bis zu den Playoffs auf jeden Fall gefixt kriegen, weil da kommt es auf solche Kleinigkeiten an.
Ja, aber dann haben wir, ne, wenn man sagt, die Packers sind schön balanced, gute Defense, gute Offense.
Das ist das.
Special Teams gehört auch dazu.
Ein Team ist ein dreibeiniger Stuhl und dieses Bein hackt gerade.
Mensch, jetzt hast du es aber hier.
Bam.
Eieiei. Kommen wir zum Montagsspiel. Die Los Angeles Rams gegen die Arizona Cardinals. Herzlichen Glückwunsch. Gib dir irgendeinen Jingle da von mir aus. Dein Ü-Ei hat funktioniert.
Hey, das Ding ist halt, ich habe es ja irgendwie so argumentiert. Ja, ich habe eigentlich keine Argumente, aber ich will, dass die Rams gewinnen. Ja, so haben sie auch ungefähr gewonnen.
Und um das zu sagen, das haben wir eben noch nicht, sie haben 30 zu 23 gewonnen.
Ja, genau, aber es war halt so, also ich hatte ja machen wir uns nichts vor. Cooper Kupp hat gespielt wie immer dieses Jahr.
Das ist halt einfach lächerlich, ne?
Das ist halt einfach wirklich 123 lächerlich. Yards bei 13 Receptions, das ist schon krass. Stafford hat 23 von 30 Pässen angebracht bei 3 Touchdowns, so will ich Stafford sehen. OBJ hat funktioniert, Van Jefferson hat einen geilen Catch gehabt, so. Das war insgesamt nur zwei Catches. Hast du bei Aaron Donald gesehen, wie er diesen Guard einfach auf Kyler Murray gesetzt hat?
Ja. Ja, das ist also einfach eine Maschine, der Typ. Ne,
3 Sacks, bam.
Ja.
Und so, das ist ja auch ein Play, so, das demotiviert deinen Gegner halt auch komplett. Und so wie ich die Rams sehen, und vielleicht sind sie jetzt auf dem richtigen Weg, für die Cardinals war es so ein unnötiges Ding. So. Die konnten nicht laufen, und James Conner haben sie auf einmal als Passcatcher richtig krass eingesetzt. Und ja, das hat alles irgendwie, das hat diesmal nicht gut funktioniert. Das hat mir nicht gefallen.
Ja, und also, man muss halt auch einfach mal sagen, bei den Rams haben halt auch wichtige Spieler gefehlt, ne? Darf man auch nicht vergessen. Da haben wir 4 Schlüsselspieler.
Ja.
Also, wenn ich das vorher noch gewusst hätte, umso mehr auf die Cardinals getippt. Weil durch Covid haben einfach Jalen Ramsey, Tyler Higbee, Daryl Henderson und der rechte Tackle Rob Heifenstein gefehlt.
Ja.
So, das muss man halt auch mal sehen. Und am Ende haben sie Turnover auch hier entschieden.
Ja, Kyler Murray hat auch das Quarterback-Duell gegen Stafford einfach glasklar verloren.
Er hatte 444 total Yards, ja. Kyler Murray alleine, also Rushing und Receiving natürlich, nicht Passing, ob steht Receiving. So, das ist krass, aber er hat halt keinen einzigen Touchdown. Weder durch die Luft noch
am Boden. Und er hat 2 Interceptions geworfen.
Und da haben
Stafford halt keinen.
Da haben wir den Grund, warum sie unter anderem verloren haben.
Ja.
Sie hatten einen Fumble geforst, aber nicht recovered. Ja, und so verlierst du dann halt. Und Zukuba Cup, wir nehmen uns jetzt noch die Zeit und würdigen ihn angemessen, weil ich habe mir das mal rausgesucht, weil ich finde, ich habe mich gefragt, wie viele 100-Yard-Spieler hat er eigentlich? So, von 13 Spielen hat er 12 Spiele mit 90 plus Yards und 8 davon mit 100 plus Yards. Wie verrückt ist das denn? Und was ich noch krasser finde, nur einmal unter 10 Targets. Also ja, und er wird einfach, und das war 9, also das war knapp unter 10.
Du musst ja sehen, er ist als Slot-Receiver ist er da drauf und dran, diesen 2012er Rekord von Calvin Johnson zu brechen.
Ja. Das ist absurd. Nummer 1 in Catches 113, Nummer 1 in Yards 1489, Nummer 1 in Touchdowns mit 12. Was ist das für eine Season?
Was MVP das? Wird er trotzdem nicht.
Ja, das ist wieder so ein Positionsding. Ne? Ja. Aber also wenn er den Rekord von Johnson knackt,
wird er trotzdem kein MVP.
Dann würde ich mich sehr stark für ihn einsetzen, sagen wir es mal so. Dann würde ich es absolut feiern, wenn das wird.
Johnson wurde 2012, war Platz 6. Das dazu.
Das ist so eine Quarterback-Liga. Es ist so eine Quarterback-Liga. Okay, das waren alle Spiele. In der Bye-Week waren die Colts, die Dolphins, die Patriots und die Eagles. Und ich sehe hier gerade, mein Rekord war ja 10-4. Okay.
Ja.
Das ist auch okay, nehme ich auch.
Ja, mit 10-4, also sorry, mit 10-4 kann man ja wohl. Also 10-4 ist definitiv ein guter Rekord. Ich hab mich diese Woche tatsächlich selber mal gewundert, dass ich tatsächlich mal eine gute Woche hatte. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch schon Wochen, wo ich einfach irgendwie gefühlt 3 Spiele richtig gepickt habe.
Aber diese Woche war nicht so diese mega krassen Überraschungen.
Ja, genau.
Es war schon sehr predictable.
Genau, ja. Es war predictable. Und so bei den, es gab halt so 50-50-Spiele. Ja, 49ers, Bengals, kannst du einmal falsch liegen.
Ja.
So, da weiß ich nicht mal, da war ich mir beim Picken selber schon sicher, dass das halt schief gehen kann.
Ja, das, da kannst du halt dann wirklich eine Münze werfen.
Richtig, aber mein Gott.
Okay.
Weißt du, was jetzt kommt?
Ja, hau raus.
Werbung 2, Quark 10, American-Footballshop.de. Gibt nämlich 10% auf alles außer Feldtore und Roydell-Helme. Und bei American-Footballshop.de gibt es jetzt eine krasse Weihnachtsaktion. Da könnt ihr bis zu 80% sparen. Unter anderem gibt es die Nike Vapor. Heißen die so?
Vapor?
Zumindest. Ja. Vapor. Die Nike Vapor. Man sieht hier, also wenn mal einer fragt, ich bin der Einmann von uns beiden. Ich habe nämlich von sowas gar keine Ahnung. Die gibt es da für 29 Euro statt für 70. Das ist ein gutes Angebot.
Das ist ein gutes Angebot.
Deswegen an dieser Stelle American-Footballshop.de, Quark 10, sichert euch 10%. Werbung Ende.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, küren wir doch mal unsere Football-Quark-Stars, oder?
Ey, sehr, sehr gern.
Ich würde sagen. Ich nehme jetzt mal einfach raus, mit Offense anzufangen. Wir haben ihn schon gelobt.
Ja.
Unser Offense-Football-Quark-Star of the Week 14, Dalvin Cook! Wolltest du wirklich? War das? Der war auch falsch. Nö. Den lassen wir. Ja, den kannst du schon lassen. Der passt doch zu einem Offenspieler.
Ja, es war auch aus dem. Eigentlich wollte ich nur lustig sein.
Ja. Siehst du, du darfst es dann immer nicht sagen, Torben.
Ja.
27 Attempts für 205 Rushing Yards, 7,6 Average, das ist verdammt gut. Und 2 Touchdowns. Und was das Ganze so besonders macht, und ja, man findet hier auch einen Punkt für Aaron Rodgers. So, machen wir uns nichts vor, der hat es auch verdient. So, aber, und das ist für mich der X-Faktor. Ja, Aaron Rodgers ist wichtiger für seine Offense als Dalvin Cook. Aber Dalvin Cook ist trotzdem extrem wichtig für die Vikings-Offense und dass er nach einer Verletzung so stark wiederkommt. Ich finde, da hat er sich diesen Preis einfach verdient. Und 200 plus Rushing ist einfach auch eine krasse Ansage.
Ja, Punkt.
Punkt.
So, und 222 als Schnapszahl finde ich halt auch noch witzig.
Ja, total dann mit Receiver. Ja. Okay, Defense Storm.
Mark Huge. Ich nenne ihn jetzt Huge. Heißt er so?
Keine Ahnung.
Ruges.
Ich habe hier Mike stehen.
Heißt er Mike oder Mike?
Mike
Huge. Ich glaube Huge. Also ja, Huge. 9 Tackle, 2 Forced Fumble, 1 Touchdown. Cornerback der Kansas City Chiefs.
Was ich krass finde bei ihm, er ist einfach tight für Platz 4 in Forced Fumbles als Cornerback.
Ja,
das ist schon, heftig.
Ja, ja, das ist schon krass.
Das ist schon eine nice Statistik.
Ja, verrückt. Von daher, und wir nehmen das Ganze natürlich auch als Sinnbild dafür, dass die Kansas City Chiefs Defense sich so gebessert hat.
Ja.
Und vielleicht gibt es auch andere Podcasts, die ein bisschen noch bekannter sind als wir, die jetzt auch immer ihren Player of the Week küren seit einer Woche.
Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt bei der Rubrik Shots feiert sind. Mike, Huges, Huges, wie auch immer, er hat es auf jeden Fall verdient. Und wie so oft bei einem Defense-Spieler muss man den Preis stellvertretend für die ganze Defense geben. Ja. Defense-Spieler kann man oft nicht so isoliert betrachten. wie ein Offense-Spieler. Auch der funktioniert natürlich nur mit seinen Offense-Plan und so bla 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 bla. Aber da sprechen die Statistiken eher für den einen Spieler. Und hier muss man sagen, für die ganze Kansas City Defense und für ihn im Besonderen Defense-Player of the Week.
Perfekt.
Gregory hätte es auch verdient.
Gregory hätte es auch, ja.
Gregory hätte es auch verdient, stellvertretend für die Cowboys Defense.
Ja, das war es dann auch in krassen Leistung.
Ja, lassen wir so stehen. Okay, kommen wir zur nächsten Rubrik. Unsere drei Overreactions. Torben, let's go.
Die Rams und die Cowboys stellen in den Playoffs die stärksten Overall-Teams, Offense und Defense. Sie kommen also genau zu den Playoffs jetzt in die richtige Form. Und wir wissen ja, dass es keine richtigen Top-Teams dieses Jahr gibt, die konstant keine Schwächen haben. Und ich sage, die Rams und die Cowboys kommen genau zur richtigen Zeit in Form und können ihre vom Potenzial her ihre Schwächen zum richtigen Zeitpunkt abstellen.
Zwei NFC-Teams, da gehe ich mit, weil die AFC-Teams alle irgendwo Schwächen haben. Also mir fällt jetzt auf Anhieb kein AFC-Team ein, wo ich sagen würde, ja, okay.
Die Patriots?
Ja. Nee. Passing Game. So irgendwo ja, ist zu unsicher schon, noch. Ja,
ne? Definitiv.
Also bin ich dabei. Ja, so, natürlich. Also es gibt für jedes AFC-Team, auch logisch, auf jeden Fall auch für die Chargers, da brauchst du halt so das Run-Game, wobei das besser war in den letzten Wochen, aber statistisch immer noch und Defense immer irgendwo irgendwas hat. Ja. Ne? So. Also für jedes AFC-Team gibt es irgendwie einen Case. Also mit zwei NFC-Teams gehe ich schon mal mit. Mit den Rams. Also es fällt mir schwer, weil ich die so gehatet habe, weil sie im November auch einfach 0-3 waren und nicht performt haben. Aber da könnte ich es mir am ehesten vorstellen, weil die Defense ihre Starspieler hat, die können die Defense tragen und die Offense, ja, die ist ja, also wenn du nur die Namen anguckst und ich bin überzeugt aus Stafford-Fan, dann kann ich da mitgehen. Aber ich würde jetzt auch nicht die Cardinals rausnehmen, nur wegen einem Spiel und deswegen sage ich von mir aus Rams und Cardinals, aber die Cowboys, die Offense macht mir gerade Sorgen.
Aber vom Talent her?
Ich finde halt auch, dass sie es abrufen müssen. Und die Offense ist fit. Ja. So, die Ausrede mit, oh, unsere Receiver sind alle verletzt irgendwie und es waren nie alle drei zeitgleich auf dem Feld, Gallup, Cooper und Lamp, nee, das sieht nicht mehr gelten. So, ne?
Außerdem, ja, aber dann ist Dalton Schultz gekommen.
Der musste noch einmal erwähnen.
Ja, ja, der war in dieser Folge noch nicht drin.
Ja, ja. Die Quotenerwähnung. Okay, nee, also weiß ich nicht. Die Cowboys Offense gefällt mir gerade nicht. Die Defense umso mehr. Und dass ich das so rum sage, um dieses Argument, um deine Overreaction zu widerlegen, hätte ich echt gedacht, dann muss ich sagen, ja, aber die Defense schwächelt mir zu sehr. Ja. Aber das ist gerade überhaupt nicht der Fall. Die Defense ist on fire, aber die Offense macht mir Sorgen. Deswegen sage ich, Rams okay, aber die Cardinals dazu.
Ja, ja, also, ja, ist okay.
Und ich würde auch die Packers noch vor die Cowboys setzen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja für diese, ich sage ja, sie kommen zur richtigen Zeit. Und in die richtige Form.
Aber auch in der Zeit, von der du jetzt sprichst, sind diese Teams davor. So.
Ja, also sie haben jetzt noch, also die Cowboys haben jetzt sozusagen jetzt noch Wochen Zeit, ihre Offense wieder zu entdecken, die Offense von Anfang der Saison zu kriegen. Dann wäre es krass.
Ja, glaube ich. Ja, gut, okay, dann wäre es krass.
Das wäre krass, aber so bin ich ja drauf gekommen. Also ich glaube auch nicht dran. Okay. Also dazu sagen, aber ich fand die These ganz gut.
Ja, gut, okay. Ja, doch, aber ist ja auch was dran. Deswegen ist es eine Overreaction. Derek Carr spielt in seinem letzten Monat für die Las Vegas Raiders. Er hat seit er da ist einmal die Playoffs erreicht, 2016. Na gut, da hat er auch das erste Playoff-Game verpasst und dann sind sie rausgeflogen. King Houston, was waren das für Zeiten? Wild.
Wild.
So, und ich denke da immer so ein bisschen an Andy Dalton. Ne? Der brachte die Bengals von 2011 bis 2015 in die Playoffs und sie haben jedes Mal die Wildcard-Round verloren. Und dann ist da so die Frage, wann trennst du dich von einem QB, der irgendwie in Regular Season performt, auch gut spielt, aber nicht finished. Und Carr kommt mit seinem Team nicht mal in die Playoffs.
Aber hat er die Umstände?
Wie hat er die Umstände?
Naja, hat er immer die Receiver gehabt, hat er immer die O-Line gehabt, hat er immer das Running Game gehabt, hat er immer die Coaching Crew gehabt?
Das ist auch die Frage, wie weit kannst du das für Andy Dalton sagen? Ne? Also es ist.
Andy Dalton hatte mit AJ Green immer einen Top 3 Receiver.
Na gut, er hat dafür den absoluten, aber nein, nicht den absoluten, aber einen Elite Tight End zumindest. Den hatte wiederum Andy Dalton. Gut, man kann es schwer vergleichen. Das will ich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht.
Aber Tyler Eifert war auch krass.
Wann ist der? Der war zwar verletzt und bei weitem nicht auf dem Roller-Niveau.
Ja,
aber die Frage ist, glaube ich trotzdem, wann trennt man sich von Carr? Wann sagt man, okay, er ist gut, aber wir haben mit ihm keinen Erfolg? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Punkt irgendwann da ist.
Ja, das glaube ich auch.
Und vielleicht ist das auch schon sein letzter Monat für die Las Vegas Raiders. Vielleicht sagt ein anderes Team, ey. Ich weiß gerade nicht, wann sein Contract hier ist.
Genau, das wäre jetzt halt
interessant. Das ist die Frage. Also sagen wir mal, wenn in seinem ändern wir die These, und wenn er in seinem letzten Contract Year ist, dann war das sein letztes Spiel für die Las Vegas Raiders. Unabhängig davon, ob es diese Season ist oder nächste. Er ist nicht die Zukunft.
Er ist nicht die Zukunft. Das wird, ja, ich gehe mit, dass er nicht die Zukunft ist, aber es kann durchaus sein, dass er trotzdem nächstes Jahr noch da spielt.
Alles klar. So. Okay, nächste.
Cooper Kupp wird Offense Player of the Year. Matthew Stafford bekommt aber mehr MVP-Stimmen als Cooper Kupp.
Cooper Kupp wird Offensive Player of the Year. Matthew Stafford kriegt mehr MVP-Stimmen als Cooper Kupp. Offensive Player of the Year wurde, glaube ich, erfunden, um den nicht-besten, also den Nicht-QB zu küren.
Genau.
Also zu
sagen, da sehe ich halt nur Cooper Kupp oder Jonathan Taylor.
Ja, aber es gehe ich mit. Gehe ich tatsächlich mit. Also wenn Matthew Stafford jetzt die letzten Spiele wirklich gut spielt, und ich rede nicht mal von super überragend, sondern einfach so auf dem, also
auf dem Niveau jetzt.
Einfach so, wie er jetzt spielt. Dann ja. Ja. Gehe ich mit.
Leider. Ja, ich auch. Also ich fand, habe ich mir was einfallen lassen.
Aber so, du Fox. Okay. Ich sage, die Buffalo Bills, die aktuell auf dem letzten Spot im Playoff Picture der AFC sind, 7, und die Cincinnati Bengals, die auf 9 sind, also in der Hand, so, verpassen beide die Playoffs.
Wer läuft denn da noch so rum?
Na, ich würde mal sagen, Platz 6 und 7, darum kloppen sich Colts, Browns, Ravens, Bills, Bengals und ein Stück weit die Chargers, die sind aktuell auf 5.
Aber ich will ja Chargers und Bengals in den Playoffs sehen.
Dann kannst du ja sagen, dass...
Also die Bills können das gerne verpassen, aber die Bengals will ich in den Playoffs sehen.
Die Overreaction ist, die Bills verpassen es und die Bengals nicht.
Genau, das würde ich so unterschreiben, ist aber Wunsch. Also was da gerade abgeht, weil mit den ganzen Records und so weiter.
AFC ist verrückt.
Richtig, also, und deswegen, da verlierst du 2 Spiele in Folge und dann bist du einfach raus.
Ich hab diese Overreaction geklaut. Und laut ESPN ist Cincinnati die Overreaction. Ja. Aber nicht die Bills. Das passt ja zu dir. Ich muss aber sagen, der Spielplan, wenn ich mir den angucke, Buffalo hat noch, Carolina, gewinnt man. New England, verliert man. Atlanta, gewinnt man. Also wenn man, die Bills müssen gegen Atlanta gewinnen. Und New York Jets, ja, bitte. Also, wenn du die nicht schlägst, schlägst du niemanden. So. Also der Spielplan.
Sie haben gegen Jaguars verloren.
Ja, aber das kann man jetzt ja alles anführen. Aber der Spielplan der Bills ist easy.
Ja.
So, wenn sie es dann verkacken, haben sie es zurecht verkackt.
Ja.
Die Bengals spielen noch gegen die Broncos. Ja. Kann zumindest unangenehm werden. Baltimore, wenn Jackson fit ist, auf jeden Fall auch unangenehm. Kansas City.
Aber Baltimore unangenehm. Hat, die Ravens haben natürlich eine schlechte Secondary und die Bengals haben eine gute Receiving Crew.
Ist ein gutes Matchup, aber trotzdem ist auch Baltimore besser als Carolina, Atlanta und die Jets.
Kann aber matchupmäßig passen, deswegen.
Das stimmt. So, okay. Jetzt fange ich nochmal von vorne an. Broncos, Ravens, Chiefs und Browns. Ich finde, die Bengals haben den deutlich tougheren Restspielplan. Deswegen finde ich, würde ich ESPN nicht recht geben, wenn sie sagen, Bills ist nur, das ist keine Overreaction, dass die das verpassen, aber Bengals ist eine Overreaction, weil der Spielplan ist schon heftig.
Das Ding ist halt, gegen die Chiefs sind wieder so gut, dass du als Bengals halt gut spielen kannst und trotzdem verlieren kannst.
Genau.
So, und deswegen.
Gut, lassen wir uns überraschen.
Ja.
Das ist eh unpredictable, wer da am Ende.
Ja,
selbst auch die 1 bis 4 sind da ja nicht safe.
Ja, richtig. So. Das ist das, was ich meine. Wenn du 2 Spiele verlierst in der AFC, bist du gerade einfach raus. Du verlierst einfach nicht nur die Division, sondern vielleicht sogar deine Playoff-Position insgesamt.
Absolut verrückt. Okay, deine dritte Overreaction.
Derrick Henry ist nach 5 Spielen sozusagen, jetzt nach seiner Verletzung, immer noch der 4. Rusher der Liga. Er bleibt bis Ende der Saison Top 10. Der 10. Platz ist gerade Lamar Jackson, der hat 170 Yards weniger als er.
Ich finde halt diese Season krass, dass ganz viele Teams mehrere Rusher haben und viele Teams mit einem starken Rusher nicht performen. So, Barkley, verletzungsanfällig, wenn er fit ist, spielt er nicht gut. Christian McCaffrey raus. Austin Eckler bei den Chargers läuft nicht, fängt nur Bälle aktuell. Gut, gibt es bestimmt noch ein paar mehr. Dann andere Teams mit guten Running Backs, die teilen sich das. Chubb, Hunt, wobei Chubb wahrscheinlich vor ihm ist, sowieso, jetzt schon.
Ja, ja.
Aber trotzdem teilen sich das, Chubb, Hunt. Williams, Gordon bei den Broncos, da sind auch viele Splits. Bei den Patriots, wo man dachte, okay, Harris, der Number One Split mit Stevenson. Ne, deswegen könnte ich es mir vorstellen, tatsächlich. Ne? Weil mir jetzt auf Anhieb keiner einfällt. Also mir fallen keine 10 ein, die vor ihm sind in Rushing.
Genau. Und die er hat ja schon knapp 900, er hat über 900 Yards jetzt schon. Also
das ist absolut verrückt. Dieser Spieler ist verrückt. Aber man sieht auch, ja gut, und ein Running Back, wenn du ihn verheizt, auch wenn er so eine Maschine ist,
irgendwann geht er kaputt.
Ja. Okay. Meine Overreaction ist, die Kansas City Chiefs Offense ist back. Und siehst, dahin geht meine Overreaction, dass ich eben das nicht glaube. Ich glaube, die Offense, es ist jetzt zu früh zu sagen, back, die Offense ist zurück.
Ne, das also könnte nicht man nach denken. Nach dem Spiel kann man es denken, wenn man einfach sieht, ey, die haben 48 Punkte gescored. Ja. Aber nach dem Spiel, nein.
Ja, sie haben kein Running Game. Ja. Mahomes hat nur 24 Attempts. So, wenn ich an letztes Jahr denke, dann hat er 50 Attempts oder so gehabt, nur Spiel alleine gewonnen. Und es ist jetzt nicht so, dass er weniger Attempts hat, weil er ein Running Game hat. Nee, eben nicht. Er hat es ja nicht. So, er hat kein Running Game. Sie haben diese Punkte geschafft durch eine gute Defense. Punkt.
Ja,
so. Fertig. Und die Offense ist noch nicht back. Okay, unsere letzte Rubrik. Football Fantasy Starts und Sits. Okay, ich muss mir, also letzte Woche war mein Starter Mark Ingram, der war raus wegen Covid. Also, sorry. Ja. Ich hoffe, ihr habt den Injury Report gecheckt, aber ich kann nun mal nicht hell sehen. Ja, ja, und Schuba Hubbard, der hat 9,3 Punkte gemacht. Ich, als Flex vielleicht in Ordnung.
Ja, vielleicht. So.
Ich glaube, da war ein Touchdown dabei, also das war echt nicht gut.
Ja, es war.
Hätte man
machen können.
Entschuldigung, wer war dein Start letzte Woche?
Deontay Johnson.
Ah ja, stimmt, hat's gesagt.
Ja.
Claypool war besser.
Claypool war besser, er war nicht der Nummer 1 Receiver der Steelers, also war schon mal blöd. Wen habe ich denn als Sit gehabt?
Ah, da kommen wir gleich zu. Machen wir erstmal Start zu Ende. Sag ich doch einfach mal direkt, wer mein Start ist.
Ja.
Mike Gesicki.
Jetzt echt?
Dann auch?
Das ist auch mein Start.
Ja, nice. Okay, dann warte. Okay, ich hau einfach mal so raus, was ich so hab. Ja. Weil dieser Start bezieht sich halt auch ganz viel auf Tua. So.
Okay.
So, Tua, 3 Games in Folge mit 200 plus Yards. Ja. So, in der Spanne, wo sie 5-1 sind, sind seine Attempts gestiegen. 33, gut, dann einmal kurz gefallen, 31, aber jetzt 41. Er lebt davon, weil er kein Running Game hat, dass er viele kurze Pässe werfen muss. Weil Average, 8,3, 7,4, 6,0. Ach, übrigens in der Spanne, ich meine in der letzten 3 Winning-Spanne, 5 Touchdowns, 1 Interception, so, ich habe mich verlesen. So, in dieser 3 Siegesspanne, ne, so, davon rede ich. Average 8,3, 7,4, 6,0, das ist echt wenig. Completion dafür 81,8, 87,1, 73,2. Das heißt, er wirft viele kurze Pässe, weil er das Running Game ersetzen muss. Er wirft sie genau, weil es einfache Routen sind. Und was eignet sich da besser als ein Tight End? So, und gegen die Giants hat er 11 Targets, 7 Catches für 56 Yards. Und das war gegen eine starke Secondary aus New York, nämlich die der Giants. Und jetzt geht es gegen das andere Team aus New York, die Jets. Also das ganze Setting passt für mich. Du hast einen Quarterback, der viele kurze Pässe wirft, sichere Pässe, dafür eignet sich ein Tight End sehr gut. Und du spielst gegen die Jets. Es ist sowieso immer gut zu sagen, sie spielen gegen die Jets. Das ist so das Key-Argument für Starts. Ich glaube, das hat die letzte Woche auch.
Du weißt, was das Schöne ist? Ja,
stimmt, mit Ingram.
Ich hab noch dazu geschrieben, die Jets lassen die 28 meisten Punkte gegen Tight Ends zu.
Ja.
In der ganzen Liga.
Ja, meine These war vielleicht ein bisschen verkopft.
Ja, also deswegen.
Aber ich glaube, es passt.
Ja.
Du, es ist echt, die Werte sind krass, Alter. Also wirklich, kaum Average, Completion ist dafür hoch. Ja, also wirklich, wo ist meine erste Anspielstation? Ja. Ah, Tight End, das bietet sich an,
Hey, Mikey Siki.
Witzig.
Starten, auf jeden Fall.
Ich dachte erst so, du sagst jetzt echt. Ich so, Gott, ist der Pick so dumm.
Der Pick gefällt mir so gut.
Nice.
Ja,
nee. Hat er da gar nicht stehen, hat er schnell geändert, weil er es besser fand als seine eigenen. Sehr ehrlich. Nein. Mike Gesicki. Mike Gesicki, unser beider Start. Sidham hatte letzte Woche die Wide Receiver Browns. Gut, People Jones hatte 11,5, weil er ein paar Yards hatte. Und Jarvis Landry hatte 12,6, weil er den Touchdown hatte. Also, sorry.
Du musst noch mal was für mich nachgucken. Ich hatte Derek Carr.
Wie viele Punkte er hatte?
Für einen Quarterback, der wird wahrscheinlich jetzt wieder Punkte gemacht haben ohne Ende, aber...
Quarterback ist halt auch immer random.
Ja.
Weil so auch ein Cam Newton, wenn er da seinen Rushing-Touchdown irgendwo aus dem Hut zaubert, macht er ja halt trotzdem Fantasy-Punkte.
Ja.
Fantasy. Ja, danke. Ich habe die Nachricht bekommen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind in den Fantasy-Playoffs. Danke, ist mir aber gerade egal, weil ich will ja jetzt hier nach K.
Trommelwirbel. Dafür habe ich keinen Jingle vorbereitet.
Dachte. So, hast du keinen Trommelwirbel? Nö. Derek Carr hat, das ist für einen Quarterback nicht gut, 10,52.
Ja, come on, der Sid war in Ordnung. Also muss man sagen. Also,
stimmt, wir reden ja hier von Sid. Nee, dann war nice.
Richtig, also für
Sid. 10,52 ist für
einen Sid. Das war scheiße. Wirklich, also da muss ich mal sagen, also mein Start war nicht so gut. Ja, war nicht so gut, muss man leider
QB,
so sagen.
QB zu benchen ist immer mutig, weil der kann immer mal irgendwie performen. Ja. Und die sammeln auf ganz komische Art Punkte und benchen niemals einen Rushing QB, egal wie scheiße er wirft.
Okay, dann wird dir mein Sit jetzt gefallen.
Okay, hau raus.
Cam Newton.
Nice. Ja, nein, aber da gehe ich mit. Wenn der überhaupt startet nächste Woche. Wer sagt mir denn, dass nicht PJ Walker startet?
Also PJ Walker hat so eine richtig ätzende Rolle. Er wird, kommt immer so für ein paar Plays rein. Da merkt man, ja, er ist doch nicht so gut. Und dann, aber er spielt nie richtig schlecht.
Ja. Ja.
Aber es reicht halt nicht.
Wenn die anderen scheiße spielen, kommt er. Aber ja, genau. Guter Job. Aber es reicht nie. Also selbst also er ist nicht gut genug, um den beschissenen QB dann endgültig zu ersetzen.
Richtig,
das ist halt traurig. Das tut mir halt leid für ihn. Bei mir ist Cortland Sutton. Na, vor einem Monat hat er die Extension bekommen, 20 Millionen garantiert. Aber seit Woche 7 keine zweistellige Punktezahl mehr.
Den habe ich tatsächlich, den habe ich irgendwo auch gelesen. Das, ja. Den finde ich auch. Also den,
seit Judy Beck ist da, Woche 8 ist da gar nichts mehr.
Kein
Top 60 Wide Receiver.
Da war ich auch kurz davor, irgendwo drüber nachzudenken, das nochmal weiter zu erwähnen, weil der ist echt eine Enttäuschung auch.
Ja, seit Woche 7 keine zweistellige Punktezahl?
Ja.
Was? Ich meine, das ist dem System ein bisschen geschuldet, weil die Broncos halt ja nur noch laufen.
Ja.
So, also da nützt ja, wenn du nur läufst, und dann so viele Waffen hast auf einem Niveau, dann ist die Chance, dass du einen Ball kriegst, ja schon allein niedrig. Ne? Aber da muss man dann auch sagen, ja gut, dann Sutton, du hast das Geld bekommen, jetzt musst du auch zeigen, dass du trotzdem von den guten Receivern auch der Beste bist. Judy hin oder her.
Keine Frage.
Ne? Und dann ist natürlich 2 Targets, eine Reception für 9 Yards gegen die Lions nicht ausreichend. Okay.
Hey, an dieser Stelle, war das die Folge?
Ich glaube, das war die Folge.
Wenn euch das gefallen hat, hey, wir waren jetzt die ganze Zeit live. Es haben auch mehrere Leute zugeguckt.
Das ist echt tatsächlich. Hat auch irgendjemand, hat Evan was gefragt? Hast du mal reingeschaut?
Ja, so Kleinigkeiten. Okay. Deswegen, wenn ihr irgendwas habt, sozusagen, schaut zu, stellt Fragen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es euren Freunden weiter, teilt die Folgen. Ganz wichtig. Und abonniert uns überall, wo ihr uns finden könnt. Sagt es allen Leuten weiter, Eltern, Freunden, Bekannten. Ne? Und an dieser Stelle, das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Wir wollen euch jetzt wirklich zu nichts drängen.
Aber es wäre halt schon gut, Leute. Es wäre halt schon cool.
Es wäre schon nett. Wir wären euch auf jeden Fall dankbar. Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass es vor 22 Uhr ist und wir fertig sind.
Ja.
Die Zeiten gefallen mir besser. Torben, damit hauen wir jetzt in den Sack. Mach's gut. Ihr macht's gut. Also Torben, du auch. Wir fahren zwar zusammen zurück, aber... Mach's auch gut, Torben. Ja. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.